herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True Crime Podcast zweier alter Freunde. Ich bin Fabian und der zweite im Bunde ist natürlich wie immer der wunderbare, großartige Daniel. Daniel, alles klar bei dir, alles senkrecht?
Alles paletti.
Alles paletti.
Wie ist bei dir?
Ja, ich mache jetzt was, ein Intro, was wir schon seit langer, langer Zeit nicht mehr hatten. Warte kurz. Hat man es gehört?
Nee, ich habe gar nichts gehört. Also entweder die Frequenz wird gecuttet oder du hast es einfach nicht mehr drauf.
Wahrscheinlich habe ich es nicht mehr drauf. Ja, oder das liegt an dieser Dose dieses wunderbaren bayerischen Hellbieres, dass die vielleicht so dezent öffnet und das Bier dann aber umso geiler gleich in meine Kehle gleitet.
Aber weißt du, dann würde ich mich anschließen, würde mal kurz ein Intro machen, das wir schon seit langer, langer, langer Zeit nicht mehr hatten. Mal gucken, ob man es hört.
Der berühmte Teebeutel.
Ja, ich trinke einen Bergkräuter-Tee. Irgendwie geil. Ist ganz cool.
Ist das aber nicht dieser griechische Kräutertee, den ich trinke, oder Bergtee, sondern was anderes?
Nee, schmeckt wahrscheinlich ähnlich. Der schmeckt hier so ein bisschen wie Almdudler, nur warm. Beim ersten dachte ich mir nur so ganz schön igittigit, aber dann so während des Trinkens merkte ich doch, dass es ganz gut schmeckt und jetzt ziehe ich die so weg.
Ja,
ist
geil.
Ziemlich gut.
Sehr, sehr geil.
Es gibt übrigens, um an der Stelle, es ist wirklich keine Werbung, Leute, aber trotzdem, Fabian, dein kulinarisches Interesse zu wecken. Es gibt von Haribo, ja, ein Remix mit einem sehr prominenten Kräuterlimonade-Hersteller.
Okay.
Almdudler. sehr gut. Wirklich gut. Also die schmecken echt gut.
Okay.
Kann ich dir nur empfehlen. Falls du die mal irgendwann sehen solltest, greif zu.
Werde ich testen. Ich trinke jetzt gerade ein Oberdorfer Helles, ein bayerisches Bier. Kommt von meiner Amazon-Wishliste aus dem schönen Bayern zu mir. Ist total geil. Schmeckt richtig gut. Kurzen Werbeblock lege auch ich kurz ein, bevor wir in die Folge starten. Zum Thema geile Getränke, da führt natürlich kein Weg an unserem Partner Holy vorbei. Und nach wie vor könnt ihr uns da unterstützen, wenn ihr möchtet. Holy 5 Euro Rabatt für Neukunden bei Blutrausch 5 natürlich und Blutrausch 10% für Bestandskunden Rabatt. Das ist schon sehr, sehr gut. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr über uns ein 30-tägiges Probeabo bei Podimo abschließen, da mal so ein bisschen den Bestand checken. Den Link poste ich immer wieder mal in der Insta-Story. Lohnt sich auf jeden Fall. Ihr könnt 30 Tage ganz unverbindlich da reinschauen. Ansonsten bleiben euch natürlich die altbekannten Unterstützungswege, Ko-fi und unser Shop. Das ist alles im Linktree bei Instagram zu finden und Insta natürlich das Stichwort. Folgt uns da gerne. Wir sind relativ kurz davor, die 6.000 voll zu machen. Das wäre so, ja, mein Minimalziel für dieses Jahr. Ich hatte auf etwas mehr gehofft, aber wächst die Community, helft der Community zu wachsen, das wollte ich sagen. Helft uns da ein bisschen größer zu werden und ja, lasst ein bisschen Liebe da. Das ist einfach auch eine schöne, schöne Wertschätzung. Ansonsten poste ich da auch immer wieder die nächsten Live-Termine. Unser erstes Live ist ja jetzt gerade erst in den Büchern quasi in Limburg vor einiger Zeit. Das war wunderschön. Und wir freuen uns auf jeden weiteren anstehenden Live-Termin und alles, was ja, wir mit euch so erleben dürfen in diesem Jahr.
So sieht's aus. Also macht Kim glücklich. Neues Slogan von uns. Und darüber hinaus freuen wir uns auch über alle Bewertungen, wo ihr auch immer ihr uns hört. Das ist immer auch eine ziemlich coole Sache. Und ja, da freuen wir uns immer sehr und hilft uns natürlich auch weiter zu wachsen, klar.
Das ist richtig und das ist total schön. Unsere Bewertungen bei Spotify, die sind relativ stark angezogen in letzter Zeit. Das hat uns sehr, sehr gefreut. Das ist natürlich auch eine unheimlich schöne Form der Wertschätzung. Wie gesagt, bei Podimo verstehe ich das System nach wie vor nicht, aber auch da lasst gerne positive Bewertungen da. Und ja, dann steigen wir doch auch schon direkt relativ zeitnah in den Fall ein, Daniel. Ein Fall, der einiges zu bieten hat, wie ich finde. Und zwar, ja, einiges auch an Diskussionspotenzial. Ich habe heute für dich eine Reise in eines unserer Nachbarländer, einen mysteriösen Todesfall, wo vielleicht auch etwas vertuscht werden wird. Und wir lernen, zwei Protagonisten kennen, die wir im Laufe weiterer Fälle immer wieder mal erleben werden. Und zwar positiver und auch negativer Art.
Du meinst nicht Kommissar Zufall?
Nee, ich meine tatsächlich zwei handfeste Personen. Es gibt da zwei Leute, die in diesem Fall eine Rolle spielen. Einen österreichischen Gerichtsmediziner, der ja immer wieder mit kontroversen und streitbaren Meinungen auffällt und mit, ja, wie soll ich sagen, ja, Untersuchungen oder Berichten, die schlichtweg als Skandale gelten oder schlecht sind, der wird heute zum ersten Mal eingeführt werden bei uns. Dr. Walter Rabel, und darüber hinaus lernen wir auch den Autor John Leakey kennen, auch auf den werden wir nochmal zu sprechen kommen. Ja, aber das,
also witzigerweise kommen mir alle Gesichter bekannt vor, die du geschickt hast. Also du hast ja mich wieder dankenswerterweise im Vorfeld mit Bildern ausgestattet und die kommen mir irgendwie alle bekannt vor. So, ne? Typen, wo man sagt, habe ich schon mal irgendwie gesehen.
Ja, also Dr. Rabel ist natürlich der Mann im Arztkittel, das ist ganz klar. Ne?
Ja, und dieser Autor, glaube ich, der, ich meine, den auch schon mal gesehen zu haben. Oder er hat irgendwie einen prominenten Doppelgänger.
Ja, das, der, ich finde, der hat so ein Gesicht, das...
Sieht aus wie so ein Talkshow-Moderator.
Ja, genau, der hat so ein Gesicht, das einfach irgendwie... ja, so ein bisschen Vertrautes mit sich bringt, irgendwie vertraut wirkt, kein Allerweltsgesicht, aber irgendwie sowas, so vertraute Züge in sich hat.
Ja, genau. Mhm.
Aber natürlich befassen wir uns zuerst mit dem jungen Mann auf dem ersten Foto, denn das ist, wie du dir vorstellen kannst, der traurige Protagonist unserer heutigen Folge.
Ja, ich hab's geahnt. Wie heißt er denn? Und du hast vorhin gesagt, Österreich, ist er auch Österreicher oder von wo kommt er?
Er ist kein Österreicher, aber wie gesagt, wie er dann in Österreich gelandet ist, dazu kommen wir. Das ist Duncan McPherson, ein Kanadier, 1966 in Saskatoon geboren, also in der Provinz von Kanada. Und ja, Duncan ist, steigen wir einfach direkt ein, wie so viele Kanadier, ein begeisterter Eishockeyspieler. Das ist seine größte Leidenschaft. Da ist er von klein auf quasi in der Region Saskatoon, wo er groß wird, jeden Winter auf jedem zugefrorenen See quasi von nach der Schule bis in den späten Abend zu finden, einfach mit seinen Freunden Eishockey spielend, und er träumt den Traum vieler Kinder, nämlich die des Profisportlers dann irgendwann mal.
Ein Einzug in die NHL.
Exakt, ja. Ja, das ist seine größte Leidenschaft, und im Sommer 82, da rückt er diesem Profitraum ein bisschen näher. Er kommt ins Juniorenteam der Saskatoon Blades. Das ist schon so ein Team, das ja auch eine gewisse Qualität mit sich bringt. Und 86 wird er in ein amerikanisches Team, also ein US-amerikanisches Team, gedraftet zu den Springfield Indians. Das ist so ein Farmteam, also beziehungsweise diese, es gibt eine große Mannschaft, die New York Islanders, und die draften so Talente, von denen sie nicht ganz sicher sind, ob die den Sprung schaffen, erstmal zu diesen Springfield Indians, parken die so zwischen, lassen die erste Erfahrung sammeln, und wenn die merken, die entwickeln sich, dann holen die die zu sich.
Okay, verstehe.
Das machen viele.
Also ich finde es interessant, weil wir letzte Woche über Football gesprochen haben und jetzt irgendwie quasi andere Weise, Art und Weise nochmal, wie so das ganze professionelle Recruiting abläuft, kennenzulernen, finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
Ja, diese Praktik mit den Farmteams, das machen viele Bundesligisten im Fußball oder generell viele Fußballmannschaften ja auch so, die haben dann Partnerschaften mit manchen Mannschaften, wo dann Talente eben geparkt und ausgeliehen werden, oder eben im Falle zum Beispiel der City Group, wo Manchester City zugehört, oder halt Rasenball, wo RB Leipzig zugehört, dass da einfach so ein Konglomerat an Vereinen besteht und man dann einfach in unterklassigen Teams, also Red Bull RB hat beispielsweise in Brasilien, in Portugal, in Österreich so Farmteams, und da durchlaufen die Talente dann eben die schwächeren Ligen, und wenn die da auf sich aufmerksam machen, dann wechseln sie in der Regel nach Leipzig in die Bundesliga und können dann hier zeigen, was sie können. Wie gesagt, das gleiche mit der City Group, da gibt es dann New York City und was weiß ich, was da noch alles zugehört, um eben ja sich als Player möglichst schnell, möglichst viele Talente sichern zu können. Die kannst du halt in einer Mannschaft auch gar nicht unterkriegen. Ne? Und ja, Gießkannenprinzip, wenn du dann irgendwie 100 Leute auf 100 Teams aufteilst, dann wird es wohl irgendwer schaffen, durchzukommen, so nach dem Motto.
Ja, ist auch so tatsächlich. So ein bisschen Portfolio-Management quasi. Und Frage, Citigroup, ist das dieser US-amerikanische Finanzdienstleister dahinter?
Ja, genau.
Crazy, ne?
Ja.
Also das ist einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo sie überall ihre Finger drin haben. Ne? Wir reden hier vom Profisport.
Ja, das ist ja heutzutage sehr, sehr undurchsichtig, wem da was gehört. Also durch die Qatar Group, denen ja zum Beispiel Paris Saint-Germain gehört und die auch ihre Finger bei FC Barcelona drin haben. Das sind dann so diese Mannschaften, die benutzt werden von diesen Emiraten, um so ein bisschen ihren Ruf aufzupolieren und natürlich auch Gelder in Bewegung zu setzen. Das ist... Das sind so undurchschaubare Geflechte heutzutage für Fußballromantiker wie mich, auch eine relativ ekelhafte Entwicklung, aber darum soll es nicht gehen. Es geht um eben Duncan McPherson. Der spielt jetzt in diesem Farmteam in Springfield und hofft dann nach erfolgreicher Zeit dann irgendwie zu den New York Islanders aufzusteigen. Mhm. Das gelingt ihm aber nicht so ganz. Also er kann da in Springfield nicht so richtig Fuß fassen. Vom Talent her reicht es zwar, aber er ist sehr verletzungsanfällig und so schafft er es eigentlich nie, mehr als ein Drittel der Spiele zu machen in den ganzen Jahren, die er da ist, und ja, wird dann aussortiert später. Mit 23 ist dann dieser Traum vom Profi vorbei. Er wird ausbezahlt, also die restliche Vertragszeit wird ihm quasi finanziell erstattet und sein Vertrag wird aufgelöst, sein Kaderplatz wird freigemacht für den nächsten. Hm. Seine Eltern haben erst große Angst, dass er jetzt in ein Loch fallen wird, denn ja, mit 23 platzt so der große Lebenstraum und er hat auf einmal nichts mehr zu tun, so der ganze Alltag ist weg und für die, ja, steht so ein bisschen im Raum, nicht, dass der jetzt irgendwie in so ein depressives Loch fällt, der weiß nicht so richtig, was er sonst machen soll, Eishockey war immer der Plan A, aber Duncan nimmt das eigentlich relativ gut auf, also er reagiert da realistisch und irgendwie gar nicht so psychisch angegriffen, vielleicht hat er sich das auch schon aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit gedacht, aber dieses Loch bleibt erstmal aus, was seine Eltern befürchtet haben. Da er die Natur liebt und Zeit draußen zu verbringen, wandern und so weiter, nimmt er sich vor, diesen Appalachian Trail zu wandern, den wir jetzt auch schon mal kennengelernt haben, und da dann so ein bisschen über seine Zukunft nachzudenken. Also er will erstmal eine Auszeit gönnen, finanziell hat er keinen großen Druck. Wie gesagt, sein Vertrag wurde aufgelöst und ausgezahlt, er ist erstmal eine Zeit lang unabhängig und er kann sich diese Auszeit gönnen, über den Appalachian Trail zu wandern und so ein bisschen den Kopf freizukriegen.
Mhm, verstehe.
Das macht er auch, er ist einige Zeit unterwegs, kommt dann zurück und muss dann erneut behandelt werden im Krankenhaus nach seiner Zeit auf dem Appalachian Trail. Alte Sportverletzungen sind wieder so ein bisschen aufgebrochen. Also sein Körper hat diese Wanderung dann auch so ein bisschen quittiert damit, dass irgendwie nicht ganz ausgeheilte Verletzungen wieder aufgegangen sind, dass er so ein bisschen überall kleinere Gebrechen hatte. Und im Zuge dieser Untersuchungen wird dann festgestellt, dass er sich da Borreliose eingefangen hat bei der Wanderung. Also eine von Zecken übertragene Krankheit, die ja verschiedene Auswirkungen haben kann. Also es kann so von leichten Fieberschüben, Muskel-, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen und sowas zu wirklich massiven Einschränkungen kommen. Ich habe mal einen Bericht gesehen über einen jungen Fußballer, Amateur, glaube ich, von Stuttgart oder Karlsruhe, der daraufhin tatsächlich aufgrund eines Borreliose-Schubs tatsächlich im Rollstuhl gelandet ist, das Gehen wieder neu lernen musste und der wirklich, Wahnsinn, wirklich mal, also als durchtrainierter Leistungssportler, ne, dann wirklich so gebeutelt war, dass er das Gehen wieder lernen musste.
Das ist so gefährlich, ne? Also das, ein Klassiker ist eigentlich auch Haarausfall, also das sieht man auch immer mal wieder, wenn Leute so einen Fleck irgendwo haben, dann kann das halt auch daran liegen, dass sie halt irgendwie einen Zeckenbiss hatten und möglicherweise irgendwie eine Borreliose sich verbreitet hat. Ich glaube, es kann auch neurologische Folgen haben. Also es ist wirklich total tückisch, das Ganze, und ziemlich, ziemlich gefährlich. Also Zecken sind schon ganz schöne Biester, man kann es nicht anders sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. So die wirklich die Arschlöcher der Natur, ne? Die Lakritze der Tierwelt, die hängen da in den Bäumen, die sind eigentlich für nichts gut im Biokreislauf. Die können ja auch irgendwie, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre ohne Nahrungsaufnahme überleben. Das sind so richtige Überlebensexperten.
Abgefahren.
Und die wittern quasi, ja, Wirte und Opfertiere so auf riesige Entfernung, lassen sich dann fallen, saugen sich voll und übertragen halt ihre Scheiße im Ernstfall. Ne? Nicht jede Zecke tut das. Ich glaube, Borreliose kann sogar im Extremfall aufgrund dieser neurologischen Auswirkungen sogar zu Veränderungen der Persönlichkeitsstruktur führen, meine ich, hätte ich mal gelesen, aber das ist nicht, das ist nur so ein, irgend so eine Erinnerung, die hinten bei mir so aufploppt, ohne jetzt, dass ich weiß, ob sie richtig, richtig abgespeichert ist.
Hm. Ja, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Ist denkbar.
Auch hier scheint er diese Infektion und diese ganzen kleineren Nicklichkeiten, die er da mitgebracht hat vom Appalachian Trail, scheint er ganz gut hinter sich zu bringen und wieder schnell fit zu werden. Und er verbringt jetzt Zeit bei seinen Eltern zum Auskurieren und möchte halt erstmal wieder fit werden. Er erzählt denen, dass er während seiner Wanderung durch Amerika ein Jobangebot des CIA bekommen hat. Die sind auf ihn zugegangen. Du musst dir vorstellen, es ist immer noch Kalter Krieg. Also die Sowjetunion existiert noch, die Supermächte Amerika und UdSSR stehen sich gegenüber. Und als Hockeyspieler, da hätte er beispielsweise, da hätte man ihm eine gute Persönlichkeit mit auf den Weg geben können, eine gute Vita, und hätte sagen können, okay, wir vermitteln dich irgendwo nach Osteuropa hinter den eisernen Vorhang.
So in irgendeinen Verein oder so, du spielst und schnüffelst so ein bisschen.
Genau.
Ja, okay, verstehe.
Er hätte da zumindest die Möglichkeit gehabt, frei zu reisen in Osteuropa als Eishockey-Profi. Das wäre eine unauffällige Tarnung gewesen.
Mhm.
Ob das stimmt, weiß man nicht, aber man weiß, dass die CIA in dieser Zeit gerne so College-Dropouts oder auch so Profisportler rekrutiert hat, die dann irgendwie in Osteuropa ja eine sportliche Laufbahn eingeschlagen haben. Also das ist sehr, sehr gut möglich, dass es stimmt. Er hat das aber abgelehnt, denn er hätte da eine neue Identität für haben müssen, und das kommt für ihn nicht in Frage. Also er möchte nicht so weit von seiner Familie getrennt sein, er möchte auch nicht unter neuer Identität irgendwo leben, und ja, vielleicht ist es ihm auch einfach schlicht und ergreifend zu gefährlich. Das wäre ja auch nachvollziehbar.
Könntest du dir das vorstellen, sowas zu machen?
Oder
vielleicht in jüngeren Jahren hättest du es dir vorstellen
können? In jüngeren Jahren hätte ich es bestimmt gemacht, weil ich es einfach total spannend gefunden hätte. Ich meine, so als jemand, der mit James-Bond-Filmen aufgewachsen ist, hätte ich das so ein Mini-James-Bond zu sein, hätte mir schon Spaß gemacht. Aber ich glaube, auch nur bis zu dem Punkt, wo es dann auffliegt, dann macht es nämlich, glaube ich, gar keinen Spaß mehr.
Ja, das ist natürlich auch brandgefährlich, das darf man nicht vergessen. Ja, spannend. Ich denke mir immer, dafür ist mein Leben viel zu langweilig, tatsächlich. Und dafür ist man doch eigentlich viel zu normal, weißt du? Man denkt immer so an die Edward Snowdens und so irgendwie IT-Brains und keine Ahnung was, ne? Und ich frage mich das grundsätzlich, wie die Leute immer rekrutiert werden, wie die gefunden werden sozusagen, ne? Und ich glaube, man muss schon irgendwelchen, also entweder eine besondere Persönlichkeit mitbringen und die irgendwie auch eine gewisse Außenwirkung hat, damit sich das rumspricht oder was auch immer. Oder auf der anderen Seite eben in irgendeinem Themenbereich begnadet gut sein.
Ja, einmal das, und ansonsten läuft das, wie das Rekrutierungsverfahren auch von der Industrie an Universitäten läuft. Also die sind ja auch oft dann schon im Bilde, wer zeigt gute Leistungen, gehen schon auf Leute im Studium zu, und manche Leute, die ja vielleicht auch Sachen studieren wie Wirtschaftsrecht oder so, die haben ja oft schon Arbeitsverträge, bevor sie überhaupt einen Abschluss haben, also so einen schwebend gültigen Arbeitsvertrag, so nach dem Motto, wenn du dann den Abschluss schaffst, dann fängst du bei uns an, und so machen Geheimdienste das tatsächlich auch, und gerade auch die CIA, die rekrutiert eben auch an amerikanischen Universitäten, die gehen da offensiv auf die Leute zu und bieten denen was auch immer an. Also,
naja, sehr spannend.
CIA heißt ja auch nicht immer, dass du irgendwie Feldagent bist. Das kann ja auch ein Analystenjob sein. Das kann ja einiges sein. Ne? Ich habe mich mal beim Bundesnachrichtendienst beworben für einen Analystenjob vor einiger Zeit. Leider nicht genommen worden.
Ja, ich erinnere mich. Das wäre aber genau dein Ding gewesen.
Ich hätte es total spannend gefunden. Das wäre wirklich mein Ding gewesen, ja. Weil diese Jobausschreibung einfach so 1:1 auf. Ich habe mich da drin so krass gesehen, so von allem, von den Anforderungen her. Ich war auch in der. Also ich habe auch irgendwie eine Auswahlrunde geschafft, und dann bin ich einfach nicht mehr kontaktiert worden. Ist auch egal, scheiß drauf.
Aber dass du gar nicht mehr kontaktiert wirst, finde ich dann auch ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Also da hätte ich mir schon irgendwie, sage ich mal, so ein offizielles Beenden oder sowas des Bewerbungsprozesses schon noch irgendwie vorgestellt.
Das wurde aber so kommuniziert, dass man dann im Zweifelsfall einfach nichts
mehr... Ach so, ist dann einfach, okay. Na gut, naja, der Job hätte dir sehr gut gestanden, Fabian.
Ja gut, das war in meiner Findungsphase, das war für die Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor ich mich dann entschieden habe, vor 4 Jahren die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger zu machen, also meinem Herzen zu folgen und in den sozialen Bereich zu gehen. Und das war unterm Strich eigentlich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Also aus verschiedenen Gründen. Aber egal, wir sind wieder bei Duncan MacPherson. Der, wie gesagt, kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, längere Zeit von seinen Eltern weg zu sein, weiß aber nicht so richtig, wie es jetzt weitergehen soll. Also Angebote gibt es natürlich jetzt erstmal keine. Ne? Es hat sich natürlich rumgesprochen, dass er zwar ein talentierter Spieler ist, aber ein anfälliger Spieler, und da kommt auch aus der kanadischen Liga erstmal nichts. Also sein Traum vom Eishockey scheint weit weg zu sein, und er beginnt so seine Fühler auszustrecken in so Richtung, okay, was kann ich machen, vielleicht irgendwo im Sales-Bereich was machen, irgendwo Fuß fassen, so, weil er hat so eine gewinnende Persönlichkeit, ne? Er ist ein offener Typ, der gut auf Leute zugehen kann, und so kommt so ein bisschen der Gedanke auf, okay, vielleicht kannst du so Makler, Versicherungswesen, vielleicht geht da was so, und er beginnt sich zu erwärmen für die Perspektive außerhalb des Eishockeys.
Okay, das ist ja schon mal cool, dass er eine Perspektive hat und da nicht resigniert, sondern wirklich ganz proaktiv quasi in die Zukunft guckt und sich direkt schon gewisse Wege vorstellen kann.
Richtig. Das allerdings wirft er schnell über den Haufen, als der kanadische Geschäftsmann Ron Dixon auf ihn zugeht. Ron Dixon lebt in Schottland und besitzt in Schottland ein Eishockey-Team. Und das ist alles natürlich bei weitem nicht in der Qualitätsstufe wie jetzt in Kanada oder in Amerika. Und Ron Dixon kommt aus Saskatoon, der kennt den jungen Duncan McPherson natürlich. Der kennt ihn noch aus seiner Zeit als Talent in der kanadischen Liga und der hat von dessen Absturz gehört, aber der denkt sich, ey, für Schottland reicht es auf jeden Fall noch. Und er kontaktiert ihn und bietet ihm an, als Spielertrainer in Schottland tätig zu sein.
Mhm.
Das ist natürlich jetzt eine Riesengelegenheit, ne, weil er weiß, realistischerweise ist das die einzige Möglichkeit, mit seiner Leidenschaft Geld zu verdienen. Und Spielertrainer, gute Sache, der kann da was entwickeln, der kann Spieler voranbringen, er kann so ein bisschen das Team formen, aber er kann eben auch selber auf dem Feld Einfluss nehmen. Also für die Leute, die jetzt mit dem Begriff vielleicht nichts anfangen können, das besagt eben genau das, was man denkt. Das ist ein Trainer, der auch aktiv selber auf dem Feld stehen kann. Also er muss nicht selber spielen, er kann sich aber selber aufstellen.
Ja. Ja, spannend. Ich sag mal, er ist noch super jung, ne? Von daher kann man da auch verstehen, warum er den Weg gegangen ist. War das jetzt in Schottland eine Profimannschaft oder?
Das ist eine Profimannschaft, ja.
Okay, alles klar. Ja, gut. Dann kann ich das auch gut verstehen.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Perspektive für ihn, wie gesagt, ne? Das ist eben wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, mit seinem Hobby dann wirklich nochmal irgendwas zu machen.
Ja, ich kann halt schlecht einschätzen, wie gut solche Jobs dann wirklich bezahlt werden, ob das wirklich eine attraktive Perspektive ist, wenn du in Schottland Eishockey-Profi bist. Das weiß ich halt nicht. Ich weiß auch nicht, was ein deutscher Eishockey-Profi verdient, ob man quasi davon leben kann. Also bei Handballern, glaube ich, ist es auch grenzwertig, wenn ich da richtig im Bilde bin.
Ja.
Aber das ist halt so die Frage, weißt du, ob das jetzt wirklich eine Perspektive darstellt oder einfach nur so eine Art Verlängerung des Abstiegs.
Also bei Ron Dixon wäre es so gewesen, jetzt bei den Dundee Tigers, wie es zum Beispiel auch bei Spielern der Sportfreunde war, da kann ich mich dran erinnern, Sportfreunde Siegen, unsere Heimatmannschaft, als die so Regionalliga gespielt haben, da gab es so ein paar Firmen, die haben die Sportfreunde unterstützt und einzelne Spieler waren dann auch quasi da in den Firmen angestellt, sodass die dann dass die dann halt einfach nicht nur dieses Fußballergehalt hatten, von dem sie nicht leben konnten, sondern eben noch das und hatten dann auch nach dem Ausscheiden aus dem Verein dann so Positionen in der Firma und bei hier wäre es genauso gewesen für McPherson. Der hätte dann nach seiner Zeit als Spielertrainer bei den Dundee Tigers eben in der Firma von Ron Dixon arbeiten können.
Ah ja, cool. Ja, dann ist das echt eine super Perspektive.
Also eine solide Perspektive auf jeden Fall.
Ja, also zumindest deutlich handfester als die Variante zu sagen, ich gehe jetzt vielleicht mal irgendwo in einen Sales-Bereich, weißt du? Also.
Ja, genau. Und deutlich eher an dem dran, was er wirklich möchte.
Ja, genau.
Natürlich will Duncan da nicht irgendwie die Katze im Sack kaufen, aber er möchte sich das zumindest ansehen. Das klingt für ihn alles sehr gut. Und so verabreden die beiden sich für den 12. August 1989 eben in Dundee in Schottland, wo dann der Junge sich so ein bisschen so ein Bild machen möchte. Er will sich da die Stadt ansehen, er will sich das Team natürlich ansehen und ja einfach das Umfeld so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommen, ob er sich vorstellen kann, da eben seinen Lebensmittelpunkt aufzumachen. Da das jetzt so ein bisschen in seinem Hinterkopf ist, diese Reise nach Europa und eben dieser Flug nach Schottland, plant er etwas früher zu fliegen und noch Freunde zu besuchen, die er in Europa hat. Also ehemalige Teamkameraden, die mittlerweile irgendwo in Europa spielen. Da gibt es ein paar, die es ja in Amerika nicht geschafft haben, aber die dann so bei kleineren, schwächeren Ligen eben hier in Europa untergekommen sind. Und er will so eine kleine Tour machen, bevor er dann nach Schottland durchstartet.
Ja, finde ich eigentlich ganz cool, ne?
Ja, klar. Österreich, Deutschland und die Schweiz stehen auf seinem Plan und so fliegt er am 2. August, also 10 Tage vor seinem Treffen in Schottland, dann eben von Edmonton nach Europa. Leichtes Gepäck hat er dabei, er will da, wie gesagt, da 10 Tage bleiben, er hat einfach ein paar Bücher dabei, er liest gerne und ja, will sich so ein bisschen die Bergwelt der Schweiz und Österreichs ansehen, weil er da einfach fasziniert ist davon, da hat er viel drüber gelesen, da hat er so autobiografische Romane von irgendwelchen Bergsteigern und Wanderern gelesen und wie schon gesagt, er ist auch zu Hause in den Vereinigten Staaten und in Kanada immer jemand gewesen, der unheimlich gerne gewandert ist und Bergwanderungen gemacht hat und jemand, der ja einfach auch ein erfahrener Alpinsportler ist und das sind so Sachen, so Spots, die ziehen ihn einfach an, ne? Also Wintersport war schon immer sein Ding und dann ist natürlich klar, gibt es in Europa eigentlich kaum bessere Länder als Österreich und die Schweiz.
Ja, auf alle Fälle.
Er trifft dann erst in Nürnberg ein, bei seinem Bekannten George Pezet, der ist ein ehemaliger Teamkamerad, der spielt mittlerweile irgendwo in Nürnberg, hat aber nicht viel Zeit für Duncan, weil er zu einem Eishockey-Turnier nach Prag reisen muss. Da steht irgend so ein internationaler Cup an, irgendeine Qualifikation. Aber er möchte Duncan seine Europareise insofern erleichtern, als dass er ihm anbietet, ey, ich bin in Tschechien, wir spielen da, ich brauche mein Auto nicht, so ein roter Opel Corsa, du kannst den haben, dann kommst du besser rum hier. Wie gesagt, wir sind in Nürnberg, dann ist ja Österreich, die Schweiz auch jetzt nicht so übertrieben weit und für diesen Trip bietet George Pezet ihm eben sein Auto an.
Okay.
Das nimmt er natürlich dankend an und er will dann weiterfahren nach Füssen, um da einen weiteren Teamkameraden zu besuchen, hat dann noch so den groben Plan, am 8. 9. August Freunde in Bozen zu besuchen in Italien. Das soll so der Endpunkt seiner Reise sein. Von da aus will er dann so am 10. oder 11. zurück nach Nürnberg zu Roger Pezet und dann eben nach Dundee, nach Schottland.
Ja, super cooler Trip und eine richtig schöne Ecke.
Ja, also so eine, ja, relativ straffer Zeitplan. Er hat so sich hier und da so ein bisschen Spielraum gelassen, aber er hat eigentlich relativ viel vor in diesen 10 Tagen, aber es ist ein super cooler Trip auf jeden Fall. Also gerade so die Orte, die er dann aufsuchen möchte in der Schweiz, Interlaken ist ein super schöner Ort, Nürnberg ist eine coole Stadt, ne, Bozen, Südtirol, das ist traumhaft, also das ist schon eine sehr, sehr coole Tour.
Ja.
Ja, allerdings kommt dann erstmal nichts mehr. Am 12. sitzt Ron Dixon in Dundee und wartet auf seinen vielleicht möglichen Spielertrainer, der erscheint aber nicht. Und als George Pezet am 15. nach Hause nach Nürnberg kommt, da hat er weder irgendwas von seinem Freund gehört, noch ist sein Auto wieder da. Also der ist irritiert, denn es war versprochen, dass das Auto dann wieder abgestellt ist auf dem Stellplatz, der zu seiner Wohnung gehört, und er kennt Duncan McPherson, das ist ein 1A zuverlässiger Typ, sonst hätte er dem das auch niemals so angeboten. Das ist so ein, ja, jemand, der wirklich so beschrieben wird, der ist komplett korrekt und ordentlich, und wenn du dem was leihst, ja, dann kriegst du es auch in dem Zustand zurück, in dem du es weggegeben hast, ne? Also
ja, also ein korrekter Typ einfach, ne? Also wie du schon beschrieben hast, der auf gewisse Dinge Wert legt und den Besitz anderer dementsprechend auch pflegt.
Genau. Ja, auch seine Eltern beginnen langsam sich Sorgen zu machen. Sie haben jetzt noch nichts von ihm gehört. Sie hatten eigentlich damit gerechnet, ja, nicht unbedingt, dass er sich aus diesem Urlaubstrip meldet, denn die wussten ja, der kommt viel rum, der wird viel erleben, da hat er vielleicht nicht unbedingt die Zeit, mit seinen Eltern zu telefonieren, das nehmen die auch in Kauf. Aber die hatten dann doch damit gerechnet, dass er so am 12., 13., wenn er sich so ein erstes Bild in Dundee gemacht hat, dass er sich dann doch bei denen meldet und so erste, weiß ich nicht, ein erstes Feedback geben wird.
Ja, finde ich, ist auch mehr als erwartbar, denn so nach 10 Tagen allgemeine erste Antwort, erste Rückmeldung zu bekommen, finde ich, ist schon richtig. Und dann auf der anderen Seite geht es ja irgendwie auch um seine Zukunft und ist natürlich auch für die Familie sehr spannend, wo es für den Solomann weitergehen wird.
Ja, genau. Richtig Sorgen machen sie sich dann aber erst, als am 16. August sich einer der Trainer, also einer der Angestellten aus dem Trainerstab, der dann die Tigers bei ihnen meldet und ihnen dann eben mitteilt, dass Duncan niemals in Schottland angekommen ist, und fragt, ob sie vielleicht irgendwas gehört haben und ob der vielleicht zurück nach Kanada gereist ist, ob irgendwie was passiert ist. Und jetzt stellen also beide Seiten fest, okay, der ist nicht da, es gibt keine Informationen, der muss irgendwie verschwunden sein.
Hm.
Das letzte Lebenszeichen für die Eltern gab es am 7. August, als er sich auf den Weg nach Füssen gemacht hat. Und das ist natürlich jetzt auch schon einige Zeit her, das sind jetzt 9 Tage. Und ja, wie gesagt, da ist jetzt langsam so der Punkt erreicht, dass die sich wirklich Sorgen machen. Die informieren jetzt die Behörden in Deutschland und Österreich und der Schweiz, also beziehungsweise die informieren das kanadische Außenministerium und bitten, das dann über die Botschaften in den jeweiligen Ländern eine Vermisstenanzeige rauszugeben.
Ja.
Also es ist ja auch einfach viel einfacher, ne, als wenn jetzt dann die Familie aus Kanada in den jeweiligen Ländern anruft und da eine Vermisstenanzeige stellt. So auf dem kurzen Dienstweg über den diplomatischen Weg sollte das eigentlich viel schneller gehen.
Ja, auf alle Fälle. Deutlich, deutlich pragmatischer gedacht. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch so aus politischer Sicht irgendwie ausdrucksstärker.
Ja, weil dann einfach natürlich das nochmal ein bisschen anders Druck auf Behörden macht, ne, wenn das dann von so einer, genau, von so einer Botschaft kommt, ne, da steckt dann ein bisschen mehr Zug hinter, als wenn du oder ich da anrufen würden, ne, das ist ganz klar.
Ja, genau, ja, genau, genau. Ja, also ich meine, gut, ich habe jetzt natürlich noch 1-2 Bilder von dir bekommen und habe so eine grobe Idee, in welche Richtung es gehen wird, aber trotzdem hätte ich mir halt auch gedacht, alles schreit jetzt fürs Erste danach, dass er irgendwie einen Unfall hatte. Und zwar entweder mit dem Auto oder auf Skiern.
Ja, das das kann ich schon mal vorausschicken, wird eine der großen Fragen sein, die über diesem Fall, über dieser Geschichte schweben. Unfall oder Verbrechen? Aber wenn Unfall, warum dann X, Y und Z? Ne? Also wir werden den Dingen auf die Spur gehen. Linda, die Mutter von, ich will immer Alan sagen, Duncan. Ich weiß nicht, warum ich Alan die ganze Zeit im Kopf habe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, seine Mutter, die hat eine Vollmacht über seine Bankkonten und die kann einsehen, wann es da zuletzt Bewegungen gab. Und sie stellt also fest, dass seit dem 7. August keine Reiseschecks mehr eingelöst wurden, also seitdem auch keine finanziellen Bewegungen mehr stattgefunden haben. Die beschließen jetzt, die McPhersons selber nach Europa zu fliegen, um die Reise so ein bisschen zu unterstützen, die Suche zu unterstützen und zu koordinieren und einfach vor Ort auch so ein Gefühl zu bekommen. Bob und Linda machen sich also am 27. August auf den Weg nach Deutschland und haben 2000 selbstgedruckte Steckbriefe im Gepäck, wo sie ihren Sohn so beschreiben, also wie so eine Vermisstenmeldung, die sie dann irgendwo anbringen möchten an neuralgischen Punkten, einfach falls sie niemand gesehen hat, genau. Die haben nicht so richtig einen Plan, wo sie anfangen können. Es gibt eine Reiseagentur, da hat Duncan so einen Reisescheck eingelöst. Da beginnen sie mit der Suche.
Das war jetzt am 7. August.
Am 27. Also du meinst, er hat das eingelöst, meinst du
ja.
das? Genau, ja, genau. Genau.
Okay.
Und die Angestellte von dieser Reiseagentur, die erkennt ihn wieder. Die sagt, er hat am 7. August 100 Mark abgeholt und hat damit schon seinen Flug nach Glasgow angezahlt für nach der Reise, also er hat den quasi reservieren lassen.
Ja.
Den wollte er am 11. August abholen, also er hat dann offensichtlich geplant, dass er am 11. wieder in Nürnberg ist, dann dieses Ticket abholen kann und jetzt kann man so ein bisschen so seine Planung nachvollziehen. Hat er natürlich nie abgeholt, also wissen die jetzt auch, dass er nie dieses Ticket geholt hat, er muss also vorher verschwunden sein. Die Eltern mieten sich in ein Auto und fahren nach Füssen, denn das ist jetzt so der erste Ort, von dem sie wissen, dass er dahin wollte. So, da übernachten sie bei einem Freund von ihm, den er eigentlich auch besuchen wollte, beziehungsweise den er besucht hat. Und das ist der letzte, der ihn quasi gesehen hat aus diesem Freundeskreis.
Also interessant. Also das Füssen hat er quasi erreicht und bis dorthin ist er gekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Punkt, einfach um jetzt die Reise nachvollziehen zu können. Nürnberg, Füssen und danach weiß man erstmal nichts mehr.
Genau, und sein Freund Roger, bei dem er da gepennt hat, der weiß auf jeden Fall, dass er sich danach weiter auf den Weg machen wollte Richtung Italien. Also, dass es da dann später Richtung Italien gehen sollte, um dann letzten Endes eben in Bozen andere Freunde zu treffen. Der weiß aber auch, dass Duncan da keinen so festen Plan gehabt hat und ja einfach so ein bisschen gucken wollte, wo es ihm gefällt, wohin der Wind ihn so treibt, quasi auf dem Weg nach Bozen. Also, der hat jetzt nicht gesagt, bis ich in Bozen bin, bleibe ich da oder da, sondern der wollte einfach gucken, wohin es ihn treibt. Bob und Linda teilen jetzt diese Informationen mit der Polizei in Österreich und auch in Tirol vor allem, bekommen dann quasi die Rückmeldung aus Tirol, dass er da niemals gewesen sein kann, weil sein roter Corsa da aufgefallen wäre. Finde ich eine komische Aussage, weil roter Corsa ist jetzt kein, weiß ich nicht, himmelblauer Rolls-Royce, ne? Also jetzt,
ja, genau.
Also, aber
davon gibt es also doch einige auf den Straßen.
Genau, aber die sagen halt auf jeden Fall, der wird da wohl nicht angekommen sein. Das Auto hätte man irgendwie gesehen oder wäre in Erinnerung geblieben. Okay, sie geben diese Information über die Reiseroute ihres Sohnes, die Roger Cordco ihnen gegeben hat, eben auch an die Schweizer Polizei weiter und erfahren jetzt da, dass die Schweizer Polizei gar nichts von Duncans Verschwinden weiß. Also da hat die kanadische Botschaft offensichtlich diese Informationen nicht weitergegeben. Die Schweizer Polizei hat keine Vermisstenmeldung bekommen bisher.
Ei, ja, das zum Thema, es geht dann irgendwie besser. Ja, das ist natürlich übel, weil vor allem auch seitdem sehr viel Zeit vergangen ist.
Ja, ja, also setzen die sich jetzt quasi mit der Schweizer Polizei zusammen und auch mit Roger Cordco, den er da in Füssen besucht hat, und die überlegen, was wäre ein geiler Punkt in der Schweiz, der eben Anziehungskraft haben könnte für jemanden, der sich für die Bergwelt interessiert und eben auch so, ja, Schneesport, alpinen Sport mag. Und schnell sind sich eigentlich alle einig, dass Interlaken sehr, sehr wahrscheinlich wäre. Also so ein Touristenmagnet, ein Juwel der Schweizer Alpen, wirklich eine wunderschöne Ecke.
Ja.
Und aus dem Bauch heraus entscheiden die Eltern von Duncan jetzt, dass da die Suche weitergehen wird in Interlaken.
Ist ja auch eine super schwierige Entscheidung. Tatsächlich musst du sowas aus dem Bauch heraus entscheiden, weil du einfach ein riesiges Gebiet hast, was du irgendwie abklopfen müsstest. Und wie wirst du das machen, ne? Also ich kann mir halt vorstellen, wie die Autofahrten ausgesehen haben von den Eltern, wenn die dann irgendwie, keine Ahnung, über die Straßen, durch die Dörfer und so weiter, die Berge gefahren sind und wahrscheinlich immer links, rechts geschaut haben, ob sie nicht irgendwo irgendwas sehen, ob es irgendwo einen roten Corsa gibt, keine Ahnung, ob die irgendwelche Infos sammeln. Also ich kann mir halt vorstellen, dass du halt dauerhaft damit beschäftigt bist, alles wahrzunehmen und alles aufzusaugen an Infos, was so geht. Und dann musst du natürlich harte Entscheidungen treffen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt diesen Ort speziell an und dafür einen anderen nicht.
Ja, und du fährst dann vielleicht auch mit so einer Gewissheit durch die Gegend, dass du denkst, du kennst ja dein Kind und du denkst, okay, das und das hätte ihn oder sie vielleicht angesprochen, hier wäre er vielleicht abgebogen, ne, oder das, ja, das hätte ihn herausgefordert. In Interlaken gibt es allerdings nichts Neues. Als nächstes fällt dann Innsbruck als mögliches Ziel ins Auge. Innsbruck auch bekannte Ecke, durchaus auch touristisch sehr erschlossen und durchaus auch dafür bekannt, dass man da eben wintersportlich einiges veranstalten kann. Und auch da ist es so wie bisher immer auf der Reise. Die Ermittler in Innsbruck hören zum ersten Mal von dem Verschwinden von Duncan McPherson. Auch die sind nicht informiert worden. Und Bob und Linda sind aber irgendwie sicher, als sie dann da in Innsbruck sind und mit der Polizei gesprochen haben. Irgendwie haben sie so ein Bauchgefühl und denken sich, ja, hier ist er. Also hier ist er auf jeden Fall durchgekommen. So, also sie können das nicht erklären, aber sie sind sich einfach relativ sicher. Sie reisen jetzt auf eigene Faust durch die ganzen Hotels und Hostels in Innsbruck und fragen, ob sie die Gästebücher einsehen dürfen und die Buchungen einsehen dürfen. Die Polizei will das nicht machen, aber sie lassen denen quasi freie Hand, das selbst zu machen und nach ihrem Sohn zu suchen. Und die sind quasi unermüdlich da auf der Suche. Und darauf wird jetzt der Innsbrucker Eishockeyverein aufmerksam, dass da offensichtlich ein kanadischer Eishockeyspieler verloren gegangen ist und dass die Eltern auf der Suche sind. Und weil die Eishockey als so eine quasi internationale Bruderschaft und so eine Verbindung begreifen, setzen die sich mit dem Sponsor dieses Eishockeyvereins in Verbindung. Also der Verein selber setzt sich mit diesem Sponsor in Verbindung. Gösser, eine Brauerei, eine große Brauerei. Kennst du vielleicht auch Gösser Radler? Vielleicht das Beste.
Na klar, ja, ist lecker.
Und Gösser lässt sich dann oder erklärt sich bereit, Sendezeit im österreichischen Rundfunk zu kaufen und eben einen Aufruf zu machen.
Wow. Ja, sehr, sehr starke Initiative, würde ich sagen. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich stark vom Verein.
Ja.
Ich finde es schön, dass es sowas gibt. Ich mag das.
Ja, ich bin auch so ein bisschen gerührt, wenn ich das so jetzt hier so vortrage, weil ich das eben genau das so schön finde, wenn es in Zeiten von großer Not und Verzweiflung, wenn dann so Hilfe aus Ecken kommt, mit denen man gar nicht rechnet.
Es gibt total abgefahrene Varianten von Bruderschaften. So in Anführungsstrichen Bruderschaften. Ich rede jetzt nicht von so einer Studentenvereinigung. Und zwar gibt es einen sehr luxuriösen Uhrenhersteller. Ich meine, es war Patek Philippe, wenn mich nicht alles täuscht. Und da ist es wohl tatsächlich so, dass, also diese Dinger sind halt super teuer. Und wir reden hier von mehreren, vielen, vielen tausend Euro. Keine Ahnung, also auf jeden Fall fünfstellig. Und wenn du eine holst, dann bist du quasi Teil dieser größeren Bruderschaft. Und wie ich mal in so einer Dokumentation gesehen habe, läuft das dann auch so ähnlich ab, dass du quasi ja weltweit auf einmal Freunde hast, die dir helfen, nur weil du dir diese Uhr gekauft hast. Das ist auch irgendwie auch verrückt, ne?
Ja, das ist crazy auch hier, dass es einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt auch ein Eishockeyspieler ist, ne? Der Vater von einem Freund, der ist Funker und der erzählt halt auch mal, dass du quasi als Funker überall international irgendwie unterkommst und Leute findest, die dir quasi ihr Land zeigen und dir Obdach gewähren, wenn die dich als anderen Funker halt quasi identifizieren, weil das halt auch so eine verschworene Bruderschaft ist, ne?
Ja, das ist schon irgendwie cool.
Total schön eigentlich. Ja, Gösser kauft jetzt also Sendezeit beim ORF. Es gibt eine Vermisstenmeldung, die wird ausgestrahlt am 20. September und die wird jetzt endlich gesehen von jemandem, der zu einer Betreibergesellschaft eines Gletschers gehört. Also Gletscher, Skigebiet, da gibt es dann Betreibergesellschaften, die das Ganze leiten und ein Mitglied von so einer Gesellschaft des sogenannten Stubaier Gletschers, der sieht jetzt diese Vermisstenmeldung und der weiß, dass da einfach seit ewiger Zeit an der Gondelstation so ein roter Corsa parkt mit Nürnberger Kennzeichen.
Nein.
So, ja, und also der hat jetzt Duncan nicht gesehen, der kann jetzt Duncan nicht identifizieren, aber der weiß, dieses Auto steht einfach wochenlang schon an unserer Gondelstation.
Also was für eine abgefahrene Verflechtung auch und vor allem auch dieses Bauchgefühl der Eltern, das sich dann bewahrheitet hat, ne?
Ja, und dennoch wäre das wahrscheinlich ohne, also ich sag mal so, ne, hätte es eine Vermisstenmeldung gegeben und wäre die an die Behörden rausgegangen, dann hätte man dieses Auto vielleicht schon Wochen vorher ermittelt. Ne?
Ja. Ja, ja, klar, mit Sicherheit.
Aber hätte, hätte Gösser nicht gesagt, wir kaufen Sendezeit und wir machen diesen Aufruf im Fernsehen, dann hätte vielleicht auch niemand diese Connection hergestellt zwischen dem Auto und dem Verschwinden von dem. Ne? Also dann hätten die Eltern vielleicht ganz umsonst in Europa gesucht.
Ja, ich finde das super. Also auch von Gösser muss ich jetzt gerade mal sagen, das ist, ich weiß, dass es ein kein Marketing-Move war, aber aus meiner Perspektive denke ich mir jetzt schon wieder, okay, das ist scheinbar eine coole Marke, ne? Ich sehe die jetzt komplett mit anderen Augen.
Ja, das ist so, ne? Weil man dann einfach denkt, ja, die hätten doch einfach drauf scheißen können. Die hätten sagen können, das betrifft unser Geschäft nicht. Punkt.
Genau,
ne?
Genau.
Aber die haben es gemacht und das wird wahrscheinlich auch nicht billig gewesen sein. Die haben keinen Mehrwert davon. Und Gösser Radler, Leute, ist keine Werbung, ist nur eine persönliche Meinung, aber ist eins der geilsten Radler, die es gibt. Also bitte, macht diese Marke einfach noch sympathischer.
Ja, das auf jeden Fall.
Auf jeden Fall haben die Eltern jetzt irgendwie einen Ansatzpunkt. Das Stubaital, wo dann eben dieser sogenannte Stubaier Gletscher ist, ja, ein großes Skigebiet. Da habe ich dir, wie gesagt, auch Fotos geschickt von diesem Hauptgletscher. Da kommen wir gleich drauf zurück. Das Ganze ist super attraktiv für Wintersportler und Touristen und es ist so überlaufen, dass da so ein einzelnes Auto oder auch so ein einzelner Duncan fallen da nicht auf.
Ja, ja, das denke ich mir.
Das Auto steht, wie gesagt, schon seit einigen Wochen an einem der Parkplätze, die zur Gondelstation gehören. Das Fenster an der Fahrerseite ist einen Spalt geöffnet. Im Handschuhfach befindet sich der Pass von Duncan, seine Uhr, Reisechecks. Auf der Rückbank liegen sein Rucksack, Schlittschuhe, eine Tüte mit fauligem Obst, also so Snacks, die er sich geholt hat, die natürlich mittlerweile alle dahin sind. Bücher, die er dabei hatte, unter anderem makabererweise eine Autobiografie über einen jungen Mann, der in den Bergen verschwunden ist.
Aber ich finde das trotzdem auch irgendwie verrückt, dass das Fenster so ein Stück weit auf war und darüber hinaus, dass es einfach an der Gondelstation über Wochen parkt und die nicht mal auf die Idee kommt, die Polizei zu rufen.
Ja.
Keine Oder Ahnung. Wen es dort gibt
also,
als Ansprechpartner.
Also es stand nicht direkt an der Gondelstation, es gab da so verschiedene Parkplätze, die letzten Endes in der Peripherie der Gondelstation waren. Also wie so,
ach so.
Ja, okay. Aber dennoch, auch das sind viel frequentierte Parkplätze, auch da hätte es auch fallen können.
Ja gut, aber da muss man wiederum zu deinem ersten Punkt hinzukommen, zurückgehen, wenn es wirklich eine hohe Frequenz an Leuten gab und vielleicht auch Menschen, die, also eine Fluktuation verschiedener Menschen, die immer mal kurz nur da waren, dann werden die das vielleicht mal kurz beiläufig mitbekommen haben, aber nie explizit darauf geachtet haben. Also ich glaube, du musst wirklich eine gewisse Regelmäßigkeit dort gehabt haben, um das zu bemerken.
Wahrscheinlich, ja. Die Polizei nimmt diese Gegenstände an sich und verspricht jetzt in den umliegenden Hotels und Hostels dann nach ihm zu suchen, ob es da einen Eintrag gibt in irgendwelchen Gästebüchern. Erste Hypothese der Polizei ist, dass er wandern gegangen ist, die Gegend kennenlernen wollte und dann sich vielleicht verlaufen hat oder ab irgendwo gestürzt ist oder einen Unfall hatte. Die Eltern glauben das von vornherein nicht, weil sie sagen, dazu passt dieses Obst auf dem Rücksitz nicht. Die sagen, wenn er wandern gegangen wäre, hätte er diese Snacks doch mitgenommen als Verpflegung und nicht im Auto gelassen. Er hat wahrscheinlich irgendeine andere Aktivität ausgeübt. Gut, ist ein schlauer Gedanke, man weiß natürlich nicht, was er gegebenenfalls sonst noch so alles bei sich hatte. Ne? Das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Allerdings, wird auch so rumgefragt, das Auto stand jetzt, wie gesagt, fast einen Monat auf dem Parkplatz, ist aber niemandem da weiter aufgefallen, also keiner kann da irgendwie irgendwas zu sagen. Duncans Eltern sind von der Polizei so ein bisschen irritiert, die schmeißen Duncans Sachen einfach so achtlos ins Auto, in ihr Polizeiauto und fahren das dann zur Wache, also das wird jetzt nicht irgendwie großartig untersucht oder eingetütet, wie man das so kennt, also man hat jetzt so den Eindruck, die gehen von vornherein von einem Unfall aus und sichern jetzt nicht irgendwie unbedingt Beweisstücke, sondern die sind schon so klar in ihrer Handlung und ja, komm, lad das einfach ein, fahr es weg, ne, das ist egal.
Ja.
So.
Ja, so ähnliches Verhalten haben wir ja auch immer wieder in irgendwelchen Fällen gehabt. Ne?
Haben wir immer wieder, ja.
Ja.
Auch im Auto findet sich ein verschlossener Brief an Duncans Freundin Tara, der auf den 7. August datiert ist, also den letzten Tag, wo er auch noch gesehen würde, da hat er den scheinbar geschrieben. Und da schreibt er so von seinen bisherigen Erlebnissen und von dem, was er noch so plant und fragt sie, ob sie nicht Ende August nach Glasgow nachkommen würde, dass sie seine vermutlich neue Heimat gemeinsam irgendwie so ein bisschen erkunden wollen. Also lädt sie quasi ein. Also auch wenn man jetzt so vielleicht sagen könnte, ein Suizid steht im Raum, das ist ja immer so eine Sache, wenn Leute verschwinden, dann kann man das auf jeden Fall dagegen halten, weil man einfach weiß, Leute, die aktiv eine Zukunftsplanung betreiben. Das sind eigentlich keine Leute, die sich umbringen. Es gibt natürlich Einzelfälle, wo das passiert. aber man sieht das immer wieder, Menschen, die dann diesen Schritt gehen, sich suizidieren, die betreiben keine aktive Zukunftsplanung mehr, weil sie halt einfach schon für sich die Entscheidung getroffen haben. Also falls jetzt irgendwie dieser Gedanke aufkommen sollte, auch bei Zuhörerinnen und Zuhörern, das hier im Hinterkopf behalten.
Ja, und darüber hinaus ist es ja auch so, dass er sich das Auto ausgeliehen hat und das würde ja komplett seiner Natur widersprechen. Also ich glaube nicht, dass er halt so einen großen Trip planen würde, wenn er wirklich eindeutig suizidale Gedanken hatte. Und dann hätte er gewiss auch nicht das Auto seines Kumpels genommen.
Das vielleicht nicht von seinem Charakter ausgeht, aber es gibt durchaus immer wieder auch Schilderungen von Leuten, die dann nochmal was umsetzen, die sich dann noch Träume erfüllen, bevor sie sich töten. Und es,
das glaube ich.
Also, ja,
das
glaub also so eine Reise, so eine Reise vielleicht machen. Und es gibt tatsächlich auch immer wieder Berichte über Menschen, die vielleicht in so einem depressiven Loch waren, sich dann umbringen und alle Leute sagen, ich kann nicht glauben, dass er sich umgebracht hat, weil er war in den letzten Tagen und Wochen, hatte er so gute Laune, er war so positiv. Und das kommt ganz oft, wenn man die Entscheidung getroffen hat, sich zu suizidieren, dann fällt Last von einem ab. Und deswegen werden Leute oft als sehr, sehr gut gelaunt beschrieben, kurz bevor sie den Schritt gehen. Ne?
Ja, nee, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich habe das jetzt wirklich auch sehr stark geknüpft an diese Ausleihe des Autos quasi. Und nun, ja gut, ich meine, das stimmt. Es hätte natürlich auch sein können, dass er die Besuche seiner Freunde als Highlights, also sozusagen als finale Reise dann auch gesehen haben könnte. Und ich meine auch, der Sänger von Linkin Park, der hat sich doch auch umgebracht, ne?
Ja, Chester Bennington.
Ja, genau. Da habe ich auch mal eine Kurzdoku drüber gesehen. Und der hat ja, glaube ich, mit seiner Familie so den Abend vorher noch verbracht und war da ganz normal auf den Bildern, so ganz familiär, irgendwie wirkte sehr zufrieden und glücklich auf diesem Bild, das ich da gesehen habe. Und das ist schon so, wie du sagst, ne? Man kann den Leuten halt immer nur vor den Kopf gucken.
Ja. Ja, aber gut, das ist so ein Exkurs am Rande, weil die Theorie spielt hier auch gar keine Rolle, aber egal.
Okay.
Am 23. September startet die Polizei jetzt eine große Suchaktion mit der Bergrettung gemeinsam. Man geht schon nicht mehr davon aus, dass man Duncan lebendig findet. Es geht jetzt eigentlich nur noch darum, eine mögliche Leiche zu bergen und eben ja zu klären, ob es da ein Unfallszenario gab oder was da passiert ist. Aber ja, auch das passiert nicht. Man findet ihn nicht. Man kann ein Hotel ausmachen in der Nähe des Stubaier Gletschers, wo er offensichtlich untergebracht war, aber ihn selber findet man nicht. Am Tag nach dieser Suchaktion wendet sich Walter Hinterhölzer an die Eltern von Duncan. Walter Hinterhölzer betreibt eine Snowboard-Schule in der Nähe des Gletschers und er sagt, er hat dieses Plakat gesehen und er sagt, dass er mit Duncan am 9. August trainiert hat am Stubaier Gletscher. Also Duncan ist am 9. August zu ihm in die Schule gekommen, morgens, keine Ahnung, 9 Uhr morgens, und hat ihn gefragt, ob er ihm so den Tag über so ein bisschen Unterricht geben kann auf dem Gletscher. Er will halt Snowboarden lernen. Die beiden haben sich dann um 10 Uhr an der Schule getroffen. Duncan hat sich passende Schuhe und ein Snowboard irgendwo geliehen, hat das mit in die Schule von Walter Hinterhölzer gebracht. Die beiden mochten sich irgendwie und so hat er dann sich bereit erklärt, mit Duncan hoch auf den Gletscher zu fahren und ein paar Stunden mit ihm zu verbringen, obwohl sein Terminplan eigentlich relativ voll war, aber er fand den halt sympathisch und hat sich gedacht, komm, scheiß drauf, netter Junge, mache ich jetzt einfach. Und weil das alles so gut lief, weil die sich so gut verstanden haben, haben die dann so ein paar Stunden gemeinsam verbracht, 5-6 Stunden, und haben sich für den nächsten Tag verabredet. Also das sollte keine einmalige Gelegenheit bleiben. Duncan hatte irgendwie, die haben gemeinsam was gegessen nach diesem Unterricht in der Bergstation. Und Duncan hatte seinen Strickpullover komplett durchgeschwitzt. Der war eigentlich gar nicht darauf eingestellt, an dem Tag hart zu trainieren. Der wollte eigentlich nur wandern und dieses Snowboard-Training war so eine spontane Aktion von ihm. Und den verschwitzten Rollkragenpullover und Strickpullover, er hatte so zwei übereinander, hat er dann bei Walter im Büro auf der Heizung gelassen und sich schnell irgendwie einen neuen Pullover gekauft in einem Laden um die Ecke. Und es war dann abgemacht, morgen treffen wir uns wieder, trainieren weiter und dann hole ich meine Anziehsachen auch bei dir aus der Schule ab. So. Er hat sich dann aber wieder alleine zurück auf die Piste gemacht. Also er hat dann gesagt, ich fahre dann nochmal hoch, trainiere noch ein bisschen weiter und morgen sehen wir uns dann.
Hat Duncan gesagt.
Genau.
Aber das ist auch eher ungewöhnlich, oder? Dass so ein Trainer dann auch so ein Rookie einfach machen lässt oben auf der Piste.
Ja, Duncan war ziemlich begabt und war generell schon Wintersport erfahren. Also der konnte Skifahren und alles mögliche und der hat sich wohl mit dem Snowboard auch sehr, sehr gut angestellt. Und Walter hat da jetzt keine Probleme gesehen, zumal es da ja auch verschiedene Areale für verschiedene Fahrerqualitäten gibt, sag ich mal, für verschiedene Kompetenzstufen.
Ja, klar.
Und hat dann halt gesagt, okay, dann fahr weiter, wir treffen uns morgen und ja, mach mal. Gegen 14.30 Uhr wurde dann Duncan zuletzt am Lift gesehen. So.
Also das ist der am 10., naja, am 9.8., ne?
Genau, das ist die letzte verbürgte Sichtung. Und ja, am nächsten Tag wundert sich dann Walter Hinterhölzel, dass Duncan nicht auftaucht, dass er seine Sachen nicht abholt. Aber gut, er kennt den halt nicht und er denkt sich, okay, vielleicht ist er was dazwischen gekommen, vielleicht ist er weitergezogen, was auch immer. Ne? Also er beschäftigt sich jetzt nicht lange mit den Gedanken daran, was da eventuell passiert sein könnte. Ne? Also für ihn, oder ich glaube, er denkt auch gar nicht so weit, dass da überhaupt irgendwas passiert sein könnte.
Ja.
Erst jetzt wird er dann quasi daran erinnert, als er nach dieser Suchaktion ist und er geht auf die Eltern zu und sagt denen, dass er den Duncan am 9. halt gesehen hat und dass die für den 10. eigentlich verabredet waren. Jetzt also.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass er sein Vorstellungsgespräch am 12. gehabt hätte, ne?
Genau.
Das heißt also, er hätte auch am 10., ich sag mal spätestens am 11. wäre er sein Flieger gegangen, war richtig, ne?
Ja.
So, das heißt, er musste am 10. auch wirklich zurückkehren, ne? Das war so eigentlich sein letzter Tag.
Ja, genau, zumal er eigentlich noch nach Bozen wollte, also das hat das so seinen Plan schon gar nicht mehr hergegeben. Aber wie gesagt, Walter hat sich da nichts bei gedacht, erst jetzt, wo diese Suche losgeht. Und also die Eltern wissen jetzt, Duncans Eltern wissen jetzt, am 9. gab es dieses gemeinsames Training, am 10. ist er schon nicht mehr aufgetaucht. Vermutlich ist also zwischen dem 9. und dem 10. irgendwas passiert. Also schon mal, man kann zumindest ein Datum eingrenzen. Die Eltern fragen sich allerdings jetzt auch gerade nach diesen Informationen, warum wurde ihr Sohn von niemandem vermisst? Walter beschreibt diese Snowboard und auch die Snowboard-Schuhe, die Duncan hatte, als welche, die höchstwahrscheinlich direkt beim Gletscher ausgeliehen wurden. Also beim Gletscherbetreiber selber kann man so Sachen ausleihen, wie wenn du bowlen gehst und dir Bowlingschuhe ausleihst.
Ja, ja, klar. Ja.
Und natürlich werden da ja auch Bestandsaufnahmen gemacht. Und wenn da abends dann irgendwie ein Board fehlt oder Schuhe fehlen, dann hätte man eigentlich gucken müssen, okay, wem gehört das, wer hat das ausgeliehen, wo ist das hin? So,
genau, ne? Genau. Jetzt musst du sagen, auch so in dieser Zeit, Ende der 80er Jahre, war wahrscheinlich noch vieles händisch und irgendwie auf Papier und so, weißt du? Also da wird es jetzt möglicherweise auch nicht so ein ausgeklügeltes Identifikationssystem gegeben haben.
Ja, es wäre so gewesen, dass wenn du dir da am Stubaier Gletscher was ausgeliehen hättest, hättest du deinen Führerschein als Pfand abgeben müssen.
Also das doch, ja.
Okay. Der Führerschein wurde auch nicht gefunden, übrigens. Ne? Und dann hätte man irgendwie sagen können, okay, das und das Board, die halt natürlich durchnummeriert waren und die Schuhe, die auch durchnummeriert waren, wurden ausgeliehen von Duncan McPherson, hier liegt der Führerschein, so hat er nicht zurückgebracht. So. Und natürlich wäre ihm daran gelegen gewesen, wenn er noch weiter mit dem Auto reist, seinen Führerschein auch zu haben. Ne? Also man hätte sich dann denken können, okay, der bringt das nicht zurück, da ist irgendwas passiert. Allerdings ist nichts im Bestand als fehlend gemeldet worden. Also es gab da keine Fehlermeldung im Bestand und es wurde auch nichts irgendwie. Es gab keine Suche nach irgendwelchen vermissten Sachen. Also ein bisschen fishy, weil Walter sich halt absolut sicher ist, dass die Sachen da an dem Gletscher geliehen wurden. Aber der Gletscherbetreiber sagt, bei uns fehlt nichts, hier liegt auch kein Führerschein von irgendwem, also hier ist nichts verschwunden.
Also bleibt eigentlich nur die Ausleihe bei irgendeiner dritten Person vielleicht.
Die blieb
als Option.
Die würde bleiben, aber es ist halt so, dass, also Walter Hinterhölzel ist ein sehr, sehr erfahrener Snowboard-Trainer und der trainiert viele Touristen und der weiß einfach genau, wie das Equipment aussieht, von was man am Gletscher leihen kann. Und der sagt, er ist sich eigentlich zu 100% sicher, dass das zum Gletscher gehörte.
Ja, aber vielleicht hat das Duncan ja nochmal von einer anderen Person ausgeliehen, die das ausgeliehen hatte.
Ja, aber auch dann hätte...
So, vielleicht als Dauerleihgabe.
Aber auch dann hätte es ja fehlen müssen.
Früher oder später schon, ne?
Ja.
Vielleicht hat er es gefunden oder geklaut.
Gut, klar, das kann natürlich sein oder keine Ahnung, wurde unter der Hand rausgegeben. Es gibt natürlich Möglichkeiten, aber ich gehe mal davon aus, dass er es offiziell geliehen hat und dann ist natürlich die Frage, warum fehlt es nicht? Das behalten wir jetzt mal im Hinterkopf, ne?
Gut, dann kann natürlich immer noch die Möglichkeit einfach sein, dass er, kann auch nicht sein. Gedanke ist weg. Also, ergibt keinen Sinn. Ich hätte jetzt gesagt, dass er quasi einfach auch mal ohne Perso oder sowas ausleihen konnte, so quasi auf einer Vertrauensbasis irgendwie, das kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass es das gab, hier und da schon mal. Aber dann hätte ja trotzdem irgendwo jemand gesagt, hey, pass auf, keine Ahnung, Snowboard-Nummer, so und so viel fehlt.
Ja, und wie gesagt, hätte er das unter der Hand geliehen, dann hätte man ja höchstwahrscheinlich seinen Führerschein bei seinem Pass im Auto gefunden, bei seinem Geldbeutel, ne? Da war ja...
Ja, stimmt.
Aber der war ja nicht da und auch andere Schuhe waren nicht da, also seine normalen Straßenschuhe waren nicht da, die hätte man ja auch abgegeben am Gletscher, um halt die Skischuhe zu bekommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass er es geliehen hat, ist schon sehr, sehr hoch. Aber an der Ausleihe sagt man halt, man kann sich ja nichts erinnern, auch an ihn natürlich nicht, und es fehlt nichts. Also die weisen das direkt ab, was allen Beteiligten so ein bisschen komisch vorkommt. Vor allem eben auch Walter, weil der halt den Eltern ganz klar sagt, dass seiner Meinung nach, also er sagt, er kann jetzt nicht viel helfen bei der Suche, aber er kann zumindest sagen, dass das Equipment, das Duncan benutzt hat, safe vom Gletscher kam. Gut, aber wie gesagt, auch auf Anfrage der Polizei wird da nichts gefunden. Auch da gibt niemand an, dass die sich irgendwie an irgendwas erinnern können. Und die Behörden, ja, die, wie soll ich sagen, ermitteln weiterhin relativ halbherzig. Die gehen auf irgendeine Unfalltheorie und die glauben so diesem ganzen Input von Duncans Eltern nicht so richtig. Duncans Eltern haben so ein bisschen den Eindruck, dass man da nur halbherzig ermittelt, um den Tourismus nicht zu schädigen. Also um jetzt nicht irgendwie da ein Riesenfass aufzumachen, was eventuell das Tourismusgebiet gefährden könnte.
Ja.
Ja, also das ist auf jeden Fall weird. Es gibt dann auch irgendwie ein verwirrendes Telegramm, das geschrieben wird an das kanadische Außenministerium von österreichischen Behörden, in denen steht, dass Duncan auf jeden Fall sein ausgeliehenes Equipment am Gletscher zurückgegeben hat und dass die Aussagen von Walter irgendwie falsch waren, aber das will dann hinterher keiner geschrieben haben. Also das ist auch so eine ganz komische Side-Note. Also es ist aber Fakt, es gibt ein offizielles Dokument, das von den österreichischen Behörden an die kanadischen Behörden geht, wo man sagt, ja, wir haben es gefunden, der hat seine Sachen geliehen, der hat die auch wieder abgegeben, der Walter labert Scheiße und es ist irgendwie alles gut, aber keiner will es.
Ja, wieso? Aber was hat es mit dem Walter zu tun? Es kann auch sein, dass er die Sachen noch abgegeben hat.
Ja, keine Ahnung.
Nach 14.30 Uhr, theoretisch.
Ja, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich, weil der da dann irgendwie auf Walters Nachbohren hin rauskam, dass irgendwie niemand was angenommen haben will oder so.
Ach so.
Ich weiß nicht, auf jeden Fall, dieses Dokument will dann auch niemand verfasst haben, muss man sagen. Also das ist dann irgendwie so als Notiz rausgegangen, aber spielt dann keine Rolle. In der Unterkunft, in der Duncan geblieben ist, da gibt es leider auch nichts zu finden. Da können sich die Leute, die da arbeiten, auch ja, gar nicht mehr groß an ihn erinnern. Schon einige Zeit vergangen und er hat auch keine Gespräche mit denen geführt, hat nichts von Plänen erzählt oder so. Und ja, so sind Bob und Linda so ein bisschen am Ende ihres Lateins und so ein bisschen mit der Gewissheit oder mit dem Gefühl, dass die Behörden sie so ein bisschen im Stich lassen und sie wissen nicht so richtig, wo sie anfangen sollen da in ihren Ermittlungen. Bill Mitchell, ein Geschäftsmann aus Saskatoon, der ein großer Eishockey-Fan ist, der entscheidet sich jetzt, weil die Duncans halt nicht genug Kohle haben, weil die durch ihre Aufenthalte in Europa so viel Geld verblasen haben, $25,000 für eine Suchaktion in Österreich bereitzustellen und aus eigener Tasche, aber auch die findet nichts. Ja, also hier jetzt zum zweiten Mal irgendwie großzügige Hilfe von außerhalb, eine $25,000 für eine Suchaktion, die dann letzten Endes aber auch leider nichts bringt.
Ja, sehr, sehr traurig.
In den nächsten Jahren reisen die Duncans immer wieder nach Europa und verbrauchen damit so das ganze Geld, das eigentlich als ihre Altersvorsorge geplant war. Also die verschulden sich auch so ein bisschen. 14 Jahre nach dem Verschwinden ihres Sohnes, da sind die mal wieder auf dem Weg dahin nach Tirol zu reisen, also es ist schon wieder geplant. Und da herrscht der heißeste Sommer im Stubaital seit langer, langer Zeit. Und Teile des Gletschers schmelzen, die schon Ewigkeiten nicht mehr abgeschmolzen sind. Also die Ewigkeiten quasi unter Eis begraben waren.
Ja.
Und so sollen zwei Pistenarbeiter am Nachmittag des 18. Juli 2003 da ein bisschen die Bahn begradigen und so abgeschmolzene Sachen so ein bisschen abtragen und die Bahn wieder glatt machen. Und da machen sie eine Entdeckung. Aus einem Stück des Gletschers ragt ein roter Handschuh, eine gelbe Jacke. Und als sie dann näher rangehen, finden sie darunter ein Snowboard und eine menschliche Leiche. Die beiden Männer alarmieren die Bergwacht, die um 17 Uhr eintrifft mit Helikopter und mit anderen Helfern. Ein Inspektor der Polizei begutachtet die eingefrorene Leiche für 10 Minuten und gibt dann die Anweisung, dass die Pistenarbeiter zurückbleiben und die Leiche aus dem Eis befreien. Das schon ein kapitaler Fehler. Das hätte das alles, diese Unfallstelle gesichert werden müssen und polizeilich irgendwie erfasst. Und das hätte auch unter professionellen Maßnahmen dann irgendwie entnommen werden müssen, diese Leiche. Aber das wird dann, die Aufgabe wird irgendwelchen Pistenarbeitern übergeben, die dann quasi die Leiche aus dem Eis befreien.
Geht gar nicht.
Man findet, wie gesagt, so ein zerbrochenes Snowboard, eine Leiche, der einige Körperteile fehlen, und die Körperteile, die fehlen, die liegen so unter der Leiche, die sind quasi zu so einem Ball zusammengefroren, also zu so einem Klumpen zusammengefroren. Und das sieht alles ein bisschen komisch aus. Also die Leiche hat auf jeden Fall schon mal bessere Tage gesehen. Also man kann davon ausgehen, dass die Person, die da drin liegt, die ist nicht einfach nur irgendwie gestürzt und dann eingefroren, sondern da ist der Leiche anzusehen, dass da durchaus mehr mit passiert ist.
Okay, aber nur mal so vom bloßen Verständnis her, wäre es theoretisch möglich gewesen, dass Duncan dort einen Unfall hatte, sich vielleicht irgendwas gebrochen hat, dass der Körper deswegen erstmal, sag ich mal, leicht verdreht war und dass durch die vielen Jahre und das Eis und so, dass sich das quasi automatisch so eine Art Klumpen verformt hat? Also,
nee, also es,
ich weiß ja nicht, in welche Richtung es jetzt noch geht, aber es wäre so meine Frage, ob das nicht irgendwie grundsätzlich eine Möglichkeit darstellt.
Naja, also es sieht so aus, dass ein Bein und beide Unterarme / Hände fehlen und es sieht so aus, als ob die quasi so in so ein Loch geschmissen wurden, so zusammengepackt und hingeschmissen und dann die Leiche drauf und deswegen so die fehlenden Körperteile zu so einem Klumpen verschmolzen sind quasi.
Das ist ja total seltsam.
Aber
ich meine, es gibt ja das Inka-Mädchen, kennst du das?
Nee.
Nee, das ist so eine Mumie, die einfach auch schon uralt ist und das ist halt also richtig krass, weil das wurde vor 30 Jahren, sehe ich gerade, in den peruanischen Anden entdeckt, ein 14-jähriges Mädchen, das auch so in sich gekauert ist. Das ist halt, das Krasse ist an dieser Mumie, dass es halt, dass man wirklich noch so richtig viel Mensch sieht, weißt du? Und so ein richtiges Gefühl davon hat, wie dieses Mädchen mal ausgesehen hat. Und da, weil das aber trotzdem auch so zusammengezogen ist, dieses Mädchen, habe ich halt gedacht, dass es vielleicht hier so im Gletschereis oder sowas auch möglich gewesen sein könnte.
Ja, ich kenne dieses Inka-Mädchenbild doch, aber es ist anders. Es ist auf jeden Fall ganz anders. Erster großer kapitaler Fehler der Polizei hier übrigens schon, kurze Begutachtung durch den Inspektor, 10 Minuten Augenschein, dann wird die Stelle nicht abgesperrt und eigentlich sieht das österreichische Recht vor, dass ein Gerichtsmediziner einen ersten Befund an der Auffindestelle stellt, das wird hier auch nicht gemacht, also das ist schon, im Prinzip werden hier die weiteren Ermittlungen schon erheblich erschwert und torpediert und kompromittiert, weil man sich eben nicht an gängiges Recht hält und an gängige Protokolle hält. Ja, die Leute graben dann diese Leiche aus, die ist, wie gesagt, in mehrere Stücke zerteilt. Die packen die einfach in irgendwelche Müllsäcke und bergen die dann mit einem Helikopter, der dann die Leichenteile in die Leichenhalle bringt. Die werden dann auch von der Staatsanwaltschaft relativ schnell freigegeben, damit eine Obduktion stattfinden kann. Die findet aber nicht statt, aber der einheimische Arzt schreibt einfach einen Bericht und behauptet, dass eine Obduktion stattgefunden hat, es wird aber keine durchgeführt, auch das absolutes No-Go. Der schreibt einfach nur, dass die Todesursache ein Polytrauma ist, also eine multitraumatische Erfahrung des Körpers. Also sowas wie ein Sturz, wo dann die Gesamtheit der Verletzung einfach zum Tode führt.
Ja.
Aber er hat halt, wie gesagt, keine Obduktion durchgeführt. Also das ist auch, wie gesagt, eine Frechheit an sich. Und auch da drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf dann für die Eltern im Nachgang, dass einfach man schnell einen Haken dran machen wollte, um eben, wie gesagt, den Tourismus da nicht so zu gefährden. Weil so einen Unfall kannst du halt leichter erklären als irgendwas anderes, ne?
Naja, klar.
Die Polizei erzählt dann, dass die Gletscherspalte, in der Duncan lag, dann quasi für verschiedene Verletzungen zuständig war. Also, dass der quasi gestürzt ist, in diese Gletscherspalte gestürzt ist und durch die Bewegungen des Gletschers und des Berges dann diese Verletzungen an der Leiche zugefügt wurden, die man heute sieht quasi.
Also das, was sagtest du, die Hände fehlten, die waren unter dem Körper oder was?
Ja.
Dass so bei dem Sturz in die Gletscherspalte die Hände abgeschnitten
wurden,
unter seinem Körper landeten?
Nee, dass er quasi schwer gestürzt ist, anhand des Sturzes durch dieses Multitrauma gestorben ist, dann in dieser Gletscherspalte quasi über Jahre lag und durch die Bewegungen des Gletschers und des Eises.
Ach, dass dadurch dann, ja, okay. Ja, aber das geht ja in die Richtung, wie ich das eben meinte.
Ja, das ist aber nach Meinung verschiedener Gutachter absolut unmöglich. Dazu kommen wir gleich auch noch. Also wie gesagt, verschiedene Prozeduren werden hier gar nicht eingehalten, das ist schon auch so, schon sehr, sehr suspekt, ne? Also, dass da keine richtige Untersuchung stattfand. Zum Zeitpunkt der angeblichen Obduktion ist die Leiche zum Beispiel noch gefroren und bekleidet, also hätte man gar keine Obduktion durchführen können. Das ist, aber trotzdem wird schon ein amtliches Siegel ausgestellt, dass das getan wurde.
Total seltsam.
Die Überreste werden jetzt nach Innsbruck geschafft, in die Gerichtsmedizin eben des Dr. Walter Rabel, zu dem wir ganz am Anfang kurz was gesagt haben. Und das ist jemand, wenn man dem österreichischen Podcast Dunkle Spuren folgt, der sich also nur mit Fällen aus Österreich beschäftigt, dann ist einem dieser Name schon häufiger über den Weg gelaufen, denn dessen Gutachten stehen tatsächlich häufig in der Kritik. Also der hat häufig Gutachten ausgestellt, auch im Falle eines Deutschen, der dort zu Tode gekommen ist in Innsbruck. Zu dem Fall kommen wir noch. Und auch da hat sein Gutachten auf Unfall gezielt. Und andere Gutachter haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie man anhand der Faktenlage da so einen Schluss ziehen kann. Und auch da wurden durch sein Urteil, durch sein Gutachten, Ermittlungen lange, lange behindert. Und erst später gab es dann einen Mörder, der ermittelt wurde, der bis dahin quasi in Sicherheit war aufgrund dieses falschen Gutachtens von Walter Rabl. Also das ist ein Arzt, der...
Krass.
Das ist ein Arzt, der so ein bisschen einen sehr, sehr komischen Ruf genießt, um es jetzt mal vorsichtig zu sagen.
Ja, verstehe.
Das wissen aber natürlich Duncans Eltern nicht, ne? Also das ist ganz klar. Der klärt jetzt irgendwie die Identität der Leiche und hält in seinem Bericht fest, dass die Leiche 120 Meter abseits des Lifts geborgen wurde. Da kannst du mal kurz das Foto zu Rate ziehen, das ich dir geschickt habe. Das sind nämlich ungefähr eher 30 Meter als 120, also es ist quasi direkt am Lift.
Ja, du hast mir ja eins mit Pfeil geschickt und dann noch ein Schwarz-Weiß-Bild, ne? Ist es möglicherweise das gleiche Bild, nur einmal in Farbe und einmal in Schwarz-Weiß, weil man ja in beiden Bildern oder auf beiden Bildern ja so eine dunkle Ecke da neben dem Schatten sieht.
Es ist einfach nur einmal das Bild des Gletschers, damit du dir so ein Gesamtbild machen kannst und dann halt einmal da, wo die Fundstelle markiert ist. Es geht einfach nur darum,
okay.
Es geht einfach nur darum, dass das halt sehr nah an der Bahn ist, am Lift und eben nicht 130 Meter weit weg. So, ne?
Ja, nee, das stimmt.
Auch makaber, dass irgendwie Duncans Eltern 14 Jahre lang sehr, sehr häufig über den Gletscher auch gegangen sind, auch da tatsächlich an der Fundstelle mehrfach vorbeikamen und quasi immer so das Bauchgefühl hatten, hier ist er irgendwo.
Schrecklich, ja.
Das ist so ein bisschen wie Tanja Greff, wo irgendwie die Eltern, wo die Eltern so Tag für Tag an diesem roten Felsen vorbeigehen und dann wird sie dann da gefunden. Das ist wirklich gruselig.
Genau. Total. Aber ich finde es auch interessant, dass die Eltern, sind wir wieder bei diesem Bauchgefühl, ne? Diese Intuition, die sie da hatten bei der ersten Begegnung oder bei der ersten Entscheidung nach Innsbruck zu gehen, ne?
Ja.
Dass sie so, weiß ich nicht, so sehr geritten wurden auch von ihren Gefühlen und damit so goldrichtig lagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, die beiden besuchen jetzt auch die Fundstelle tatsächlich. Natürlich, die wollen sehen, wo ihr Sohn gefunden wurde, auch wenn die Leiche natürlich schon längst in Innsbruck bei Walter Rabl ist. Und die sind geschockt, wie ungründlich da gearbeitet wurde, denn Bob, der Vater von Duncan, findet bei seinem Besuch da noch Knochenstücke seines Sohnes in dieser Fundstelle.
Wie bitte, echt?
Ja, also das wurde halt wirklich nicht alles eingepackt oder sehr, sehr schlampig und oberflächlich nur geleert. Und das verstärkt schon wieder das Bild der beiden, dass die Behörden da wirklich ja nicht mit dem gebotenen Ernst an der Sache dran sind.
Ja, das ist ja für mich wirklich unerklärlich.
Er sagt in einem Buch, das ich gelesen habe, hier wurde nicht gründlich gearbeitet, keine Polizeibeamten, keine Leichenschau, nur ein paar Bauarbeiter, die meinen Sohn wie ein überfahrenes Tier von der Piste geklaubt und in einen Sack geschmissen haben. Also das beschreibt seine Gefühlslage sehr eindringlich, denke ich. Und das ist nichts, was man über sein Kind sagen möchte.
Nee, auf keinen Fall. Schlimm.
Walter Rabl fällt jetzt auch das Snowboard ins Auge, das geborgen wurde bei den Überresten. Und auch er stellt fest, dass es aussieht wie eines der Snowboards, die an der Piste verliehen werden. Also er zieht diese Parallele tatsächlich. Das ist eines der guten Dinge, die er tut.
Ja.
Und jetzt sind wir wieder bei der Sache, dass man davon ausgehen muss, dass ein nicht zurückgegebenes Board und nicht zurückgegebene Schuhe, dass die sicherlich irgendeine Suche ausgelöst hätten. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Betreibergesellschaft behauptet, dass einfach nie was gefehlt hat. Aber jetzt gibt es eben noch eine zweite Stelle, die sagt, ey, das sieht aber aus wie euer Equipment. Das ist jetzt ein bisschen, also so die... Die können sich jetzt nicht mehr so ganz gut da rausreden.
Ja.
Aber wie gesagt, es lassen sich weder seine Schuhe noch sein Führerschein irgendwo finden. Gut, es ist jetzt 14 Jahre her, die wären natürlich schon längst wahrscheinlich entsorgt worden. Also
ja, das ohnehin. Ich frage mich noch, ob die überhaupt einen gesamten, so einen richtigen Bestand ihres Inventars hatten. Klar, werden die gewusst haben, wie viele Snowboards die ungefähr haben, aber vielleicht so im täglichen Business hatten die das nicht immer hundertprozentig im Blick. Weißt du, dann geht mal eins kaputt, eins zur Reparatur und sowas, weißt du?
Ja, keine Ahnung. Jedenfalls wird da gar nicht großartig weiter nachgeforscht. Man nimmt irgendwie so die Aussage des Betreibers, dass nie was gefehlt hat. Und auch Walter Hinterhölzel, Ski- und Snowboardlehrer, wird einfach nicht mehr befragt, obwohl er ja der Letzte war, der Duncan gesehen hat. Auch ein bisschen weird, ne? Da hätte die Polizei zumindest nochmal auf ihn zukommen können und nochmal irgendwie so Eindrücke abgreifen können von ihm, finde ich. Aber
ja, auf jeden Fall.
Keine Ahnung, auf jeden Fall verfasst die Polizei relativ schnell. 2 Monate nach dem Fund der Leiche gibt es einen Abschlussbericht von der Polizei und von Walter Rabl. Da wird dann drin festgehalten, dass Duncan einfach nochmal versucht hat, selbstständig da diese Piste zu befahren, dass das Gebiet zu schwierig und zu anspruchsvoll für ihn war, dass er in ein abgesperrtes Areal gefahren ist, das also nicht freigegeben war für den Pistenverkehr. Vielleicht, um eine Abkürzung zu nehmen, vielleicht auch, weil er irgendwie so, ja, unfalltechnisch da reingefahren ist und da dann in eine Gletscherspalte gefallen ist. So. Und durch die dann, also ein selbstverschuldeter Unfall quasi, und in dieser Gletscher, ja, in dieser Gletscherspalte dann sein Leben ein Ende gefunden hat und durch die Bewegung des Gletschers, wie bereits gesagt, es diese Abtrennung der Gliedmaße gab.
Ich halte es nicht für unrealistisch tatsächlich.
Duncans Familie ist allerdings damit nicht zufrieden, denn Duncan ist, wie gesagt, erfahren im Alpinsport und auch im Wandern, und das ist jemand, der immer seinen Freunden gesagt und die gemahnt hat, immer auf den ausgeschilderten Wegen zu bleiben, niemals die freigegebenen Wege zu verlassen. Also die sagen, der hätte das von sich aus nicht gemacht, und man kann auch nachweisen, dass diese Stelle, wo er gefunden wurde, niemals abgesperrt war. Das war immer freigegebene Piste. Also das ist,
ach so, okay. So,
das stimmt also nicht. Diese erste Hypothese der Polizei kann also nicht stimmen. Und wie gesagt, Bob und Linda sind sich sicher, dass da Sachen vertuscht werden. Aber die bauen jetzt in den nächsten Monaten so ein bisschen fast schon so eine Freundschaft, Brieffreundschaft zu Walter Rabl auf. Also der schreibt sehr, sehr viel nach Kanada und kümmert sich sehr gut um die Eltern. Und auch er schließt sich da der Meinung der Polizei an, dass Duncan in dieser Gletscherspalte verstorben ist. Also er sollte zwar eigentlich keine Aussage zur Todesursache treffen, er sollte eigentlich nur die Identität der Leiche feststellen, aber er sagt jetzt, er macht das für seine kanadischen Freunde, um denen Gewissheit zu geben. Er kann sich der Polizei nur anschließen, deren Szenario ist seiner Meinung nach sehr, sehr schlüssig. So. Und Bob und Linda rührt das natürlich, ne? Die denken sich, okay, dieser Arzt, der überschreitet quasi seine das, was er darf, seine Freigabe, um uns zu helfen, um uns Gewissheit zu geben. So, das ist ja auch wieder ein cooler Akt. Allerdings sind sie trotzdem so ein bisschen irritiert von seiner Arbeitsweise, denn er hat keine DNA oder Zahnproben genommen. Er hat die Leiche jetzt nur anhand von der Kleidung und verschiedenen anderen Sachen identifiziert. Und Bob und Linda durften die Leiche auch sehen, durften dann letzten Endes ihren Sohn auch identifizieren. Aber ihnen ist aufgefallen, dass die in dem Institut in Innsbruck nicht gekühlt wurde. Also die lag da rum. Die haben die zweimal innerhalb von 3 Tagen gesehen, und beim dritten Tag gab es schon deutlichen Verwesungsgeruch und es hat schon gestunken, und die finden das komisch, dass da keine Kühlungsmaßnahmen irgendwie eingeleitet wurden. Im Bericht von Walter Rabl steht was von einem Schnitt am Kopf von Duncan, darauf geht er aber nicht ein. In dem späteren Bericht, der quasi der Abschlussbericht der Polizei ist, taucht dann dieser Schnitt am Kopf auch gar nicht mehr auf, nur in so einer Vorabversion, das ist dann irgendwie auch selten. Und im Bericht der Polizei und auch in Berichten von Walter Rabl werden dann Details weggelassen, wie zum Beispiel, dass die linke Hand abgetrennt ist, Kopf und linkes Bein stark verletzt sind und auch das rechte Bein Abtrennungsanzeichen zeigt. Als die Eltern die Leiche begutachten, da sind die Beine verdeckt unter so einer Decke, sodass man das einfach nicht sieht. So, also weißt du, die gehen davon aus, also die sehen, dass den Kopf ihres Sohnes, die gehen davon aus, okay, der ist gestürzt und gestorben, aber die sehen das Ausmaß der Verletzungen nicht.
Wie viel Sohn haben sie denn noch erkennen können, wenn ich mal so fragen darf?
Die konnten die noch erkennen.
Tatsächlich?
Ja. Boah. Aber man zeigt ihnen halt das Ausmaß der Verletzungen nicht. Walter Rabl sagt dann später, er hat das aus Pietät nicht getan, aber man hat ihnen da offensichtlich das nicht gezeigt, und man hat es auch offensichtlich in die Berichte nicht aufgenommen. Das ist ja noch viel.
Das mit den Berichten, finde ich, das geht gar nicht, dass er es aus Pietät nicht gezeigt hat, kann ich verstehen und könnte ich auch nachvollziehen.
Ja, aber ich hätte zumindest gesagt, passt auf, ihr habt die Wahl, ihr könnt das jetzt so sehen, glaubt mir, ihr wollt nicht unbedingt sehen, was unter dem Tuch ist, aber ich kann euch sagen, es gibt Verletzungen, aber ich rate euch, die nicht zu sehen, so. Ich hätte zumindest auf die Existenz von Verletzungen hingewiesen, und im Bericht hätten sie auftauchen müssen. Walter Rabl sagt jetzt, er kann keine Obduktion durchführen, er kann nichts Genaueres zur Todesursache sagen, weil die von der Staatsanwaltschaft angefordert werden muss, und das hat die Staatsanwaltschaft nicht getan, weil man eben sicher ist, es ist ein Unfallszenario.
Aha, okay.
Er verschweigt den Eltern, dass man sehr wohl aus eigener Tasche finanziert eine Obduktion in Auftrag geben kann, also wie man das hier in Deutschland auch zum Beispiel könnte.
Ah ja.
Und das hätten die sicherlich auch getan, aber das verschweigt er ihnen eben auch. Es gibt so ein bisschen die Theorie, dass man da jetzt nicht mehr in Richtung von einem Verbrechen forschen wollte, weil man davon ausgeht, wenn es ein Verbrechen war, dann war es wahrscheinlich ein Totschlag, kein gezielter Mord, und der wäre jetzt eh schon verjährt. Warum soll man da jetzt noch sich groß Mühe machen? Deswegen lieber Unfall und alles gut, weißt du?
Verstehe.
1000 Euro kostet diese freiwillige Obduktion, also das hätten die Eltern mit Sicherheit investiert.
Ja, okay, das ist ja wirklich kein Preis, ne? Ich habe jetzt mit deutlich mehr Geld gerechnet.
Nee, also ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass man das sicherlich gemacht hätte. Walter Rabl beruhigt aber die Eltern, er sagt, dass er also die haben, wie gesagt, lange Briefkontakt und er sagt, dass er hinter dem Rücken der Staatsanwaltschaft CT-Aufnahmen und Röntgenbilder von Duncan an die Eltern schickt, dass die so ein bisschen das auch nachvollziehen können. Die werden aber später feststellen, dass er auch da nur unvollständige Sachen geschickt hat. Und als die Fotos kommen, die sie von Duncan anfordern, da stellen sie fest, dass die einfach total schlechte Qualität aufweisen und die denken sich, das kann nicht das offizielle Ermittlungswerk von irgendeinem Arzt sein. So. Und denen fällt auf, dass immer die Beine abgeschnitten sind auf den Fotos und auf den Röntgenbildern. Und die fordern jetzt also über längere Zeit quasi das umfassende Ermittlungsergebnis an, also quasi richtige Röntgenbilder und die richtigen Fotos werden immer wieder vertröstet, aber irgendwann schickt Walter Rabel dann die richtigen Sachen und dann fallen die quasi aus allen Wolken, weil die jetzt wirklich Monate nach dem Tod ihres oder nach dem Finden ihres Sohnes sich bewusst werden, wie das volle Verletzungsbild quasi aussieht. Ja. Und dass da wirklich Gliedmaße fehlen und ist einfach nicht unbedingt so aussieht, als ob der da in eine Gletscherspalte gestürzt und da irgendwie erstickt oder zerquetscht worden wäre, sondern wirklich nach massiver Gewalt, die gegen den Körper ausgeübt wurde. Aber auch da sagt dann Walter Rabel wieder, ja, diese Verletzungen, diese abgetrennten Sachen, das kommt durch die Bewegung des Gletschers. Also der Gletscher ist immer in Bewegung und das kommt daher. So. Wie gesagt, man muss es immer verstehen, der Körper lag 14 Jahre da im Eis. Das ist eine Menge Zeit.
Ja, ich kenne mich damit gar nicht aus, kann mir das aber alles wirklich gut vorstellen. So strange das jetzt auch wirkt. Denn ich denke, immer auf der anderen Seite würde es ja bedeuten, dass dort irgendein Mörder war, der ihn dann irgendwie teilweise zerstückelt hat, so, weißt du, und so mitten auf der Piste.
Ja, die Theorie, die aufkommt und die ich auch für wahrscheinlich halte, ist viel einfacher. Aber
da bin ich gespannt.
Kommen wir jetzt zu. 2009 haben Duncans Eltern das Gefühl, es bewegt sich nicht so richtig viel und die sind sehr, sehr unzufrieden mit dem, was passiert ist. Und sie wenden sich an den Investigativjournalisten und Autoren John Leakey. Von dem haben sie diverse Sachen gelesen und gehört. Der wird, wie gesagt, in anderen Fällen auch noch eine Rolle spielen.
Ja.
Der ist relativ bekannt, auch in Österreich. Der hat in Österreich auch lange gelebt und ist da gut vernetzt und hat ein Buch über den Serienmörder Jack Unterweger geschrieben, zu dem wir auch noch kommen werden. Und sie lassen John Leakey jetzt die Bilder zukommen. Und der kennt eben auch Leute bei der Gerichtsmedizin. Der kennt auch Gutachter, die für so Skiunfälle zuständig sind. Und die analysieren das und die sind alle vollkommen baff, dass die österreichischen Behörden zu dem Schluss kommen konnten, zu dem sie gekommen sind, weil denen anhand der Bilder direkt klar ist, das kann nicht die Erklärung gewesen sein, auf gar keinen Fall. John Leakey generell schon von Anfang an oberpissig, weil da, wie gesagt, eine Obduktion ausgefüllt wurde, die nie stattgefunden hat und er halt meint so, dass allein das ist schon eine absolute Frechheit und zeigt, dass da was vertuscht werden soll. Dass da eine offizielle Urkunde quasi gefälscht wurde. Und das ist für ihn auch schon Ansporn genug, dann irgendwie nachzuhören, weil er einfach meint, wir haben es hier nicht mit Unvermögen zu tun, sondern hier ist gezielt was vertuscht worden. So. Und was könnte das sein? John Leakey wertet jetzt Fotos aus und es gibt so verschiedene Sachen, die Duncan bei sich hatte. Also der hatte so ein kleines Reiseportemonnaie bei sich mit so mit einer Geldkarte und mit ein bisschen Bargeld drin, also so für, wenn er sich was kaufen wollte. Und sein Personalausweis war im Auto,
ja. Aber
so für Besorgungen hat er halt so ein kleines Reiseportemonnaie dabei gehabt. Und John Leakey fällt als allererstes auf, dass die Oberschenkelknochen von Duncan, das Snowboard und die Karten im Portemonnaie alle die gleichen zackigen Einkerbungen zeigen.
Also die Oberschenkelknochen sehen ja auch wirklich aus wie durchgesägt.
Genau.
So, und ich habe auch eine Theorie im Kopf, aber ich lass dich mal reden.
Ja, und er sagt, und er holt sich da auch Hilfe von einem anderen Gutachter für Unfälle, für Skiunfälle, und beide sind der Meinung, dass diese Einkerbungen zu einer Schneefräse passen, also zu so einem Gerät, womit man die Piste begradigt. So. Und dieser Unfallgutachter, der hat schon viele so Snowboard- und Skiunfälle gesehen und hat schon oft gesehen, dass Snowboards und Skier von so einer Fräse erfasst wurden. Und er sagt, das sieht im Prinzip 1:1 genauso aus. Und jetzt skizzieren die halt einfach ein ganz, ganz anderes Szenario. Und zwar sagen die, auch die Knochen, also diese Bewegung im Gletscher, die findet zwar statt. Also wenn die Leiche da drin liegt, es gibt eine Bewegung im Gletscher. Aber das würde dann quasi, das kann auch eine Hand entfernen oder ein Arm oder ein Bein, das kann passieren, aber das würde eher abgequetscht werden.
Und
der Gutachter sagt, die Gliedmaße von Duncan sehen aus wie mit einer Tischsäge abgesägt, also ganz sauber. und das würde niemals im Gletscher passieren. Und deswegen ist die Theorie von John Leakey, der ist irgendwie in eine Schneefräse gekommen, vielleicht auch nur mit der halben Seite, weil die Verletzungen primär links sind. Dem Fahrer ist das aufgefallen, der hat das Bein, den Arm eingesammelt, hat das dann in diese Gletscherspalte geworfen, deswegen lag das so zusammen und konnte so zu einem Klumpen gefrieren. Hat dann das Snowboard und die Leiche draufgeworfen und hat sich dann verpisst. Also der geht quasi von einem Totschlag, von einem Unfall aus. Wahrscheinlich Unfall, also dass Duncan vielleicht gestürzt ist am Gletscher. Dann die Schneefräse hat kommen sehen, gedacht, da kommt Hilfe, vielleicht auf sich aufmerksam machen wollte. Der Fahrer ihn aber nicht bemerkt hat, im Optimalfall, dann wäre es Totschlag. Vielleicht ihn doch bemerkt, dann wäre es Mord, ne? Und ihn überrollt, dann quasi das den Beweis entsorgt. Und deswegen wurde auch nie ein Snowboard als vermisst gemeldet. Und es gibt quasi noch einen deutlichen Beweis, der für ihn darauf hindeutet. Auf einem der ersten.
Aber dann müsste ja dieser Fahrer auch irgendwie mit diesem Verleih was zu tun gehabt haben.
Ja, hast du, also das ist ja kein Problem, wenn du da fährst, das ist ja kein Riesenwerk, ne? Wenn du jetzt da fährst und machst da die Piste, dann kannst du ja auch ins Gerätelager und kannst da so ein Snowboard austauschen. Das ist ja kein großes Ding.
Ja, ja. Ja gut, wenn das eine Firma ist, ja. Manchmal sind es ja, so verschiedene, ja okay, weißt ja, wie es heutzutage ist, das ist ja, keine Ahnung, 1000 verschiedene Drittanbieter, die dann irgendwas anbieten.
Achso, nee, das wird alles von der Betreiberfirma gemacht.
Ja, okay.
Dazu passt, dass es rote Lackspuren gibt am Snowboard und diese Pistenraupen sind alle rot. Also das passt halt auch wieder, weil man sich bis dahin nicht erklären konnte, wo kommt dieser fremde rote Lack her am Snowboard. Ja, also das ist jetzt so die Theorie, die Leakey so langsam bildet, ne, weil da auch die Verletzungen einfach eher dazu passen. Und ja, jetzt haben wir dann halt die Frage, ne, Mord oder Totschlag. Eine ganz, ganz krasser Hinweis darauf, dass diese Theorie richtig ist. Auf einem der ersten Bilder, die er sieht, also John Leakey, fällt ihm auf, dass um Duncans Bein herum ein Drahtseil geschlungen ist.
Ja.
Also so richtig feste, dass es quasi fast bis auf den Knochen durchdrückt.
Ja.
Auf späteren Polizeiaufnahmen fehlt das dann. Das wird auch nirgendwo erwähnt, dieses Drahtseil.
Ah, okay. Ja.
Und der Sachverständige für Skiunfälle sagt dann John Leakey, dass diese Schneeraupen, diese Fräsen, man kann die manuell, also wenn man die anhält, kann man die manuell drehen mit so einer Metallstange und einem Drahtseil zu Wartungszwecken beispielsweise. Und die gehen jetzt davon aus, Duncan ist in die Schneefräse gekommen, ob jetzt als Unfall oder gezielt, hat die Fräse verstopft, der Fahrer musste die wieder frei machen, hat dann quasi mit dem Stock, also dieser Metallstange und diesem Drahtseil, die Leiche quasi entsorgt. Dabei hat sich das Drahtseil ums Bein gewickelt, der hat das nicht gemerkt, hat die entsorgt und später beim Fund ist es aufgefunden worden und der ist ja offensichtlich entfernt worden, weil es war ja dann später nicht mehr da und es wurde offiziell nicht mehr erwähnt.
Ja, okay.
Also man kann, ja. das Mysterium dieses Falles ist ja, ich gehe davon aus, dass es kein Mord war. Ich glaube, dass da ein Unfall stattgefunden hat, ja.
Aber du hast eben gesagt, dass es, wenn es ein Unfall war, dass es dann ein Totschlag war. Kann man das sagen?
Ja, Unfall mit Todesfolge wird in Österreich, glaube ich, als Totschlag gewertet. So war das.
Also, okay.
Aber das Ding ist, dass diese ekelhafte Vertuschung im Nachhinein macht das halt so zu so einem interessanten Fall und zu so einem Mysterium. Man hätte ja einfach sagen können, okay, da hat jemand irgendwie Mist gebaut, hat nicht aufgepasst, hat den nicht gesehen, hat den überfahren, ist richtig scheiße, ne? Und für den Tourismus sicherlich auch nicht gut. Aber dann im Nachhinein die Leute so zu verarschen, dieses Drahtseil zu entfernen, nicht zu erwähnen, Verletzungen nicht zu erwähnen, den Eltern auch gegenüber, so zu tun, als ob eine Obduktion stattgefunden hat, ne?
Naja.
Das ist richtig, richtig
ja, eklig. Das geht gar nicht, ja. Aber kann es nicht auch sein, dass er einen Unfall hatte, also Duncan einen Unfall hatte und dann da lag und dann halt eben diese Schneeraupe kam?
Ja, also die Spuren deuten nicht auf irgendeinen schweren Unfall hin. Also John Leakey sagt, es kann sein, dass er vielleicht gestürzt ist, sich überlegt hat, die Fahrt abzubrechen, also nicht mehr weiterfahren wollte, weil er vielleicht so irgendwie sich was geprellt hat oder gezerrt hat oder so. Und dann froh war, als er die Schneewalze hat kommen, also diese Fräse hat kommen sehen und dann damit runter ins Tal fahren wollte. Aber dann halt irgendwie erfasst wurde.
Ach so, na gut, das ist schon denkbar, ne? Stimmt schon.
Ja, ja, also seine Sturzverletzungen sind jetzt nicht so stark, dass er daran gestorben wäre. Die Verletzungen, die er hat, deuten eher auf diese Schneefräse hin.
Hm. Ja, und wie kann das sein, dass auf so einer frei zugänglichen Piste überhaupt Gletscherspalten zu finden sind?
Ja gut, das ist ja schon so ein bisschen neben der Spur, ne? Also das ist ja schon da, wo man nicht mehr unbedingt fährt, und das ist halt, das ist tatsächlich so, also dass du halt wirklich schon so, wenn du die Spur verlässt, so 10, 20 Meter weiter können schon so leichte Gletscherspalten sein, das ist...
Ja, dann wäre nämlich schon die Frage, ob, also ich sag mal, wenn 10, 20 Meter neben der Spur sozusagen eine Gletscherspalte ist, dann ist das doch wahrscheinlich auch ein Bereich, wo die Pistenraupe nicht aktiv wäre.
Da wäre sie nicht aktiv, so. Deswegen, er wäre höchstwahrscheinlich dann auf der Piste überfahren worden, ja.
Ja, also, und dann denke ich mir halt, dann halte ich es schon durchaus für wahrscheinlich, naja, dass ihn dann der Fahrer wirklich so rübergefahren hat. Oder was noch vielleicht denkbar ist, dass er sozusagen in der Peripherie der Fahrbahn war, weißt du, und quasi mitgezogen wurde und damit quasi abgedrängt wurde von der eigentlichen Piste und dann rechts rüber oder links rüber, wie auch immer, in so eine Spalte reingekracht ist, mit einem anderen Schneehaufen
zusammen. Ich glaube nicht, dass er da reingekracht ist. Also es gibt eine Rekonstruktion von einem Menschen namens Richard Pennyman, der ist Experte für Rekonstruktion von Schneeunfällen, speziell mit Raupen, also mit solchen Fräsen und Raupen. Und der sagt, aufgrund der Tatsache, dass Duncans Unterkörper aussah, als ob er in einen Mixer geraten wäre, ist er 100% sicher, dass da eine Schneefräse involviert war. Und wenn er so reingekommen wäre, dann hätte er ja darin gesteckt quasi, hätte nicht irgendwo hingeschleudert werden können. Also das Bringen in die Gletscherspalte war ganz, ganz klar eine Verdeckungstat. Also das ist von jemand Drittem geschehen, der einfach, ja, diesen Unfall oder vielleicht auch diesen Mord, vielleicht hat er ihn ja bewusst überfahren, einfach verdecken wollte.
Boah, übel.
Das ist komplett übel. Da kann man sich auch, ja, weiß ich nicht, nur vorstellen, wie er da, was das für ein Gefühl gewesen sein muss. Ne? Wenn er vielleicht wirklich gestürzt gewesen ist und gehofft hat, dass er mit der Fräse dann runter in die Stadt fahren kann, weil er irgendwie was geprellt, gezerrt oder was auch immer hatte und dann auf einmal überrollt wird von diesem Ding. Ne?
Naja.
Ja. Also wie gesagt, ich sehe keine Anzeichen für irgendein Verbrechen, also für einen Mord, so, ne? Aber ich sehe halt Anzeichen für eine Vertuschung, für einen Unfall, der vertuscht wurde. Das ist halt schon echt eklig genug. So.
Ja, ich sag mal, das Interessante ist ja eigentlich auch hier, dass man ja jetzt gucken müsste, theoretisch, wer ist zu dieser Zeit Pistenraupe gefahren, wie viele Mitarbeiter gab es dort, sind das vielleicht Leute, die eben auch 2003, wurde die Leiche gefunden, ne?
Ja.
Ja, 2003 irgendwie da was zu sagen hatten und möglicherweise vielleicht mittlerweile das Ganze übernommen haben, den ganzen Betrieb übernommen haben und selbst früher, also diejenigen waren, sodass es dann überhaupt erst zu dieser Delegation von Aufträgen an diese Pistenreiniger kam, weißt du, die das Ganze vertuscht haben. Und also das ist so das Ding, dass man sich jetzt eigentlich überlegen müsste, man müsste jetzt eigentlich personell gucken, welche Leute haben da gearbeitet, ja. Was machen die jetzt und wie hängt wer mit wem zusammen.
Wurde natürlich gemacht.
Um da jetzt sagen wir eine Verschwörung zu sehen,
das,
weißt du?
Das wurde natürlich gemacht. Da hat ein Mann namens Günther, ein Nachname ist nicht bekannt, der hat an diesem Tag da gearbeitet und war für die Instandhaltung der Piste, also auch für das Fahren der Fräse, der Schneefräse verantwortlich.
Ja.
Und der sagt aus, dass es zu 1000% ausgeschlossen ist, dass jemand da mit einer Schneefräse über Duncan gefahren ist. Das hätte man gemerkt und es gab keinen Bericht über einen Unfall. Und es wurden ja auch kein Snowboard als vermisst gemeldet, also schwaches Argument. Jener Günther allerdings ist kurz nach dem Fund der Leiche aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden dann freigestellt worden von der Arbeit und also ist quasi entlassen worden, bekommt aber weiterhin Bezüge, weil er gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist zu arbeiten und konnte aus gesundheitlichen Gründen also auch keine weiteren Aussagen mehr treffen.
Aha.
Also sehr fishy.
Mhm. Und dann fragt man sich dennoch, wenn das jetzt einfach nur ein einfacher Angestellter war, warum dann auch die Polizei diese Fehler gemacht hat, warum es keine richtige Obduktion gab und all das, wie das zusammenhängt.
Da spielt halt dann vielleicht zusammen. Ne? Also ich sag mal so, der Fahrer, der könnte einfach unaufmerksam gewesen sein oder vielleicht alkoholisiert. So. Und der wollte natürlich diesen Fehler vertuschen. Und das ist ja leicht. Der hat dann einfach die Leiche in diese Gletscherspalte geschmissen, hat das Snowboard vielleicht ersetzt durch eins, das im Lager war, hat den Führerschein weggeworfen. So hast du das perfekte Verbrechen. Die Polizei ist einfach froh gewesen, das Ganze als Unfall irgendwie durchbringen zu können und sich nicht damit zu befassen, weil man eben auch, ja, wie gesagt, den Tourismus nicht gefährden möchte. Und wenn man dann da ermittelt, okay, da gibt es vielleicht einen besoffenen Schneefräsenfahrer, der hat jemanden überfahren und dann den Schnee in eine Gletscherspalte geschmissen, finden Touristen eher nicht so geil. So.
Naja, nee, das stimmt. Oh Mann, Fabian, tja, wer hätte gedacht, dass meine Kräuterlimonade so gut zu diesem Fall passt, ne?
Ja, mein Getränk passt mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe mein bayerisches Helles leer und habe mir hier in Ehren an dich quasi, deiner Herkunft zu Ehren, ein San Miguel quasi geöffnet.
Sehr löblich.
Ja, aber ja, ich bin durch mit dem Fall, ich bin durch mit meinen Getränken. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die Community für Ideen hat, wie ihr den Fall findet. Kennt ihr ihn schon? Habt ihr vielleicht das Buch von John Leakey gelesen, Eiskalter Tod? Steht auf meiner Amazon-Wishlist, vielleicht guckt euch das da mal an, lest euch mal die Beschreibung durch, lest euch die Rezensionen durch, vielleicht bestellt ihr es euch selber, lest es euch durch, dann habt ihr noch ein paar Informationen mehr, die es jetzt hier nicht in den Fall geschafft haben, aufgrund der Fülle an Informationen. Also es gab da noch ein paar Sachen, wir hätten das hier sehr, sehr ausgiebig machen können. Ich habe mich an die nötigsten und wichtigsten Sachen gehalten.
Ja, total abgefahren. Vielen Dank. Also mir hat der Fall, was heißt gefallen? Ich fand den sehr spannend tatsächlich. Also ich finde, der war sehr mitreißend. Ne? Man ist so, man hat förmlich mitgefiebert, wie es jetzt weitergeht und was als nächstes passiert. Und das vor allem, also sag ich mal, gerade zu Beginn, als wir seine Reiseroute so ein bisschen nachvollzogen haben und es dann doch noch, wo man schon das Gefühl hat, okay, das war jetzt die letzte Sichtung, nee, dann gab es doch noch eine und dann gab es da noch was und hier noch was und ist schon irgendwie ganz spannend, finde ich.
Ja, total. Ich finde den auch extrem spannend, obwohl ich, wie gesagt, nicht davon ausgehe, dass es ein Kriminalfall in dem Sinne ist. Ja, aber wie gesagt, da ist dann nochmal der Aufruf an euch. Haut euch mal oder haut in die Tasten PN oder Kommentar unter dem Fallpost. Erzählt mal, was ihr so denkt. Vielleicht kanntet ihr den Fall ja und habt schon vorher irgendwelche ausgeklügelten Theorien dazu. Erzählt mal. Das finde ich immer so eins der Highlights an den Fällen, wenn dann irgendwie der Input von euch kommt. Ansonsten nochmal der Aufruf, folgt uns bei Insta, helft der Community zu wachsen. Und noch ein Aufruf, der was mit Insta zu tun hat, an die Leute, die sich schon aktiv beteiligen, geht mir weiter auf die Nerven mit dem Sport. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Also ich war jetzt die Woche leider nur dreimal. Gestern bin ich irgendwie aufgestanden, musste brechen und habe dann den ganzen Tag im Bett gelegen und konnte dann gestern keinen Sport mehr machen. Aber ja, nächste Woche dann wieder 5-6 Mal. Geht mir auf den Sack. Wenn ihr keine Gym-Stories bei mir auf dem Privataccount seht, die Leute, die mir privat folgen, dann weist mich darauf hin, penetriert mich. Es gibt da so ein paar von euch, die machen das sehr, 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 sehr penetrant und gut. Das motiviert mich wirklich sehr.
Weiter so, Leute, weiter so. Der Fabian hat auch so ein inneres Strahlen heute. Ich glaube, das kommt davon, dass er gestern gebrochen hat und davor so viel Sport gemacht hat. Dann hat er quasi seinen Körper bereinigt.
Ja, das war echt gruselig gestern. Ich weiß auch nicht, ich hatte so viel vor. Ich bin mit so vielen Plänen und guten Intentionen aufgestanden, habe da meinen Kaffee getrunken, musste den direkt wieder von mir geben und dann habe ich nur noch im Bett gelegen. Das war echt seltsam.
Ja, das ist mies, aber total seltsam, dass es auch so eine Ein-Tages-Geschichte war irgendwie, ne?
Ja, heute war mir so ein bisschen flau einfach nur noch. Das liegt, glaube ich, daran, dass ich mich gestern einfach nicht bewegt und nichts gegessen habe. Ne? Das ist ja dann auch so, ja.
Ja.
Aber ja, ich keine Ahnung, was es war. Vielleicht so ein Anflug von, ach, keine Ahnung, ich will nicht spekulieren. Ich bin auch kein Mediziner, scheißegal. Ja, ansonsten war es das mit dem Fall. Ich habe einige sehr, sehr coole Sachen geplant für die nächsten Wochen. Ich hoffe, ich kann das immer so umsetzen. Ich habe auch noch mal ein, zwei nette und interessante Gäste geplant in nächster Zeit. Ich hoffe, auch das kann ich so umsetzen, wie ich das möchte. Ja, und dann ist ja auch bald schon wieder Zeit für Live-Auftritte. Ich finde, es ist richtig geil. Ich möchte mich nochmal bedanken für die Leute, die in Limburg waren. Ich habe es erst nach dem Auftritt gemerkt, aber Limburg, ich habe das gebraucht dieses Jahr. Also ich habe nicht unbedingt jetzt Limburg gebraucht, aber ich habe dieses Bühnengefühl und dieses Feedback von euch gebraucht, weil ich ja kurz vorher, die Wochen vorher wieder so ein bisschen so ein Blues hatte und wieder so im Willibald-Modus war und mir so gedacht habe, boah, so wir haben noch nichts geleistet mit diesem Podcast, wir stehen auf der Stelle, wir haben immer noch keine 6000 Follower, irgendwie, wofür macht man das alles so? Und das hat mir nochmal wieder gezeigt, wofür wir das machen, nämlich halt für so geile Menschen, die dann sich Zeit nehmen, rauszukommen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich generell so zweifle, aber wie gesagt, so, ich habe es schon mal erwähnt, seit der depressive Phase. Manchmal beschleichen einen so Zweifel. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass wir dieses Jahr so ein bisschen auf der Stelle treten mit dem Podcast, nachdem wir jetzt irgendwie die letzten Jahre so eine gute Entwicklung, stetige Entwicklung genommen haben. Aber Limburg war für mich nochmal so ein Push, der mich wieder sehr, sehr glücklich gemacht hat. Danke für dieses Gefühl.
Limburg war wirklich mega, Leute. War wirklich schön. Und ansonsten bleibe ich komplett tiefenentspannt, was das alles betrifft, weil ich mir denke, ist gut, wie es ist, macht Spaß, fertig. Und ich halte dann dem großen Mann das Händchen, damit der Willibald schön fern bleibt. Nein, aber die Sache ist die, ich weiß es nicht. Also ich, wie gesagt, ich sehe das tiefenentspannt, weil, also klar, es ist immer cool zu wachsen und irgendwie Ziele zu haben und vielleicht auch Wünsche oder Träume. Und wenn es sich nicht bewahrheitet, dann kann es ja eigentlich nur in die Hose gehen. Deswegen denke ich mir ehrlich gesagt so, hey, kommt, it could be it could, ne, sagt man doch in Köln.
Ist so. Ich glaube, dass das auch, wie gesagt, so eine Sache war, die uns immer gut getan hat, dass wir eben keine hochtrabenden Ziele formuliert hatten, dass wir alles immer realistisch gesehen haben. Aber für mich war dieses Jahr, ich hatte irgendwie so ein bisschen mehr Hoffnung in unser Insta-Wachstum. Ich weiß, das ist total lächerlich, weil das heißt, hat nichts mit dem Podcast an sich zu tun. Ne? Und das reflektiert ja auch nur einen kleinen Teil der Hörerschaft. Aber wir sind da in letzter Zeit dann letztes Jahr so gut gewachsen. Wir waren irgendwie bei über 5 und ich dachte so, ey, dieses Jahr, da schaffen wir so 7 bis 8 und vielleicht kratzen wir an den 10 total größenwahnsinnig. Und wir stehen da so gefühlt auf der Stelle und das hat mich so richtig runtergezogen. Und ich dachte mir so, Alter, warum passiert jetzt nichts mehr? Haben wir jetzt unseren Deckel erreicht? So geht's jetzt nicht mehr weiter von hier aus? Und das hat mich wirklich, ja, hat mir zu denken gegeben oder hat mich runtergezogen. Trotz allem Realismus. Aber ja, wie gesagt, Limburg dann in diese Gesichter zu sehen und dann auch mit den Leuten zu interagieren und zu lachen in der Pause und auch nachher, das hat mir dann einfach wieder so krassen Auftrieb gegeben. Ja, deswegen, ihr könnt euch nicht vorstellen, was uns das gibt, wenn ihr zu Live-Veranstaltungen von uns kommt.
Ja, ist echt so. Ist so schön. Ja, Leute, aber jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen, Fabian, denn die Mitternacht steht vor der Tür und in wenigen Minuten verwandeln wir uns zu Vampire.
Das war, glaube ich, der nerdigste Ausstieg, den wir jemals hatten. Aber ja, ich bin auch.
Ich weiß ja. Ich irgendwie muss mir jetzt. Ich habe gedacht, ich ziehe jetzt die Handbremse und erzähle den Quatsch.
Ja, das ist dir wunderbar gelungen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für den Quatsch. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Ciao.